Ja, wie geht's euch?
Wie geht's dir, besser gesagt?
Ist so.
Ey, ich glaube, dass es gibt ja das Phänomen, dass man nicht krank wird, wenn man nicht krank werden darf, so wenn man arbeiten muss oder viel zu tun hat. Und dann, wenn man so selbst realisiert, dass nicht mehr so viele Termine anstehen, die sehr verpflichtend sind, dann wird man krank. Und ich glaube, ich habe die Influenza, was war das, B, die man da bekommen hat, die alle hatten, oder Influenza A, diese Grippe, die hatte ich auf jeden Fall. Und dann im Anschluss habe ich noch die Erkältung bekommen, die dann sich die ganze Zeit aufgestaut hat, die ich erst bekommen durfte, wenn ich keine Termine mehr habe, die ich 100% wahrnehmen muss. Abgesehen davon, dass es ja immer Termine gibt, aber weißt du, was ich meine? Es gibt ja
Ja,
immer das Phänomen, dass Leute im Urlaub krank werden.
das
Hatte ich
stimmt.
noch nie.
Das ist, wenn der Stress abfällt,
Habe ich
sich
nicht.
der Körper dann die Zeit nimmt, die er braucht. Mein
Was ist
Körper
das nochmal?
freut sich dann immer.
Cortisol, ne?
Und da fragst du mich aber, keine Ahnung.
Muss ich mal gucken, weil ich lasse mir ja demnächst ein riesen Blutbild mitmachen, also mit Hormonen und so. Und dann hatte ich nachgelesen, dass ich glaube, es ist der Cortisolwert steigt oder sinkt, wenn man Stress hat, der dann das Immunsystem schwächt und der dich dann krank macht oder so. Ärzte schreibt uns, irgendwie sowas ist das in die Richtung. Ist auf jeden Fall crazy. Stress macht krank, Freunde. Merkt euch das. Habt weniger Stress. Stress macht krank. Ist nicht gut.
So, Cortisol ist auf jeden Fall ein Stresshormon, ja.
Ha! Toll.
Junge. Dr. Bob.
Haben wir
Dr. Jan, Junge.
das auch wieder geklärt.
Valentin, ich habe eine Frage an dich.
Oh.
Würdest du dich als Amateurastronom bezeichnen?
Nee. Aber als Hobby-Astronom.
Ich habe nämlich natürlich wieder gegoogelt, was so in den letzten Tagen passiert ist. Und es ist eine Sache gewesen, die fand ich echt Hammer. Und zwar 1986, am 26. Februar, hat der österreichische Offizier und Amateurastronom, was auch immer ein Amateurastronom sein soll und ab wann man sich als solchen bezeichnen darf.
Wenn du dir ein Stethoskop aufs Dach stellst?
Wahrscheinlich, ja.
So.
Das ist wahrscheinlich die.
Ab sofort bist du dann Amateurastronom, also bist du im Endeffekt auch einer. Wahrscheinlich schon, wenn du in den Himmel guckst, weil wozu brauche ich das
Ja,
denn?
Junge, du bist, wenn du in der Kreisliga B spielst, ein Amateurkicker.
Richtig.
Dann kannst du ja auch nicht.
Deswegen bist du ein Amateurastronom, weil du bist ja gerade auch sehr interessiert am Weltall.
Aber ich habe kein Teleskop.
Kannst doch auch denn
Aber ich
hier.
hätte gern eins.
Du brauchst ja kein Teleskop dafür. Du kannst ja auch
Du
Astronomie
bist nur
be.
3 Klicks davon entfernt.
Du kannst Astronomie, kannst du ja auch machen, indem du einfach in den Himmel guckst.
Und eine volle Brieftasche vor allem.
Auf jeden Fall hat der Amateurastronom, dein Kollege Willem von Biella, einen Kometen entdeckt, der später nach ihm benannt wird. Bei einer Wiederkehr rund 20 Jahre später wird der Zerfall des Kometen in zwei Teile beobachtet.
Krass.
Ja. Wie ist das jetzt so, dass du weißt, dass du Amateurastronom bist? Nachdem du jetzt so viel dich über das Weltall informiert hast?
Kann ich das in meinen Lebenslauf schreiben?
Mach mal.
Geil, Alter.
Mach mal, weil nochmal, ich glaube, dafür brauchst du keine weiteren Qualifikationen, außer das zu machen. Wusste ich übrigens auch nicht, Bildungsauftrag, der Präsident der Vereinigten Staaten darf ja nur zweimal gewählt werden. Das ist mit der 22. Verfassung 1951 am 26. Februar erst in Kraft getreten. Wusste ich nicht, dass das vorher möglich war, dass die öfters
Find
Präsidenten
mal
werden.
raus, was am 27. passiert ist.
Warum lasst du jetzt so? Warum lasst du jetzt so?
Ich würde jetzt einfach mal der Aktualität halber sagen, wir haben ja heute den 27., wenn die Folge rauskommt.
Ah ja, stimmt.
Nein. Ach, 27. Ich habe auch, warte, ich glaube, ich habe für den 27. Nee, ich habe für den 7. Entschuldigung, alle Daten, die ich geguckt habe, ist am 27.
So,
Entschuldigung.
So, willkommen beim Facts Podcast.
So,
vielleicht haben
Podcast.
Wir die Folge Mittwochs schon aufgenommen.
Ja, aber ich habe
Unter Umständen.
Das sind Daten vom 27. Das habe ich richtig gemacht, nur noch das
Okay.
falsche Datum geguckt. Das sind Daten vom 27. Wusste ich nicht, dass das vorher nicht ging. Ich dachte, das wäre von Anfang an so gewesen. Jetzt wäre mir interessant nachzugucken, welcher Präsident es geschafft hat, öfters als zweimal Präsident zu sein.
Das wäre interessant, wenn man sich dafür dann so krass interessiert, ja.
Ja, Junge, American Football Podcast, NFL, da sind wir auf jeden Fall voll dabei. Ja, sonst ist nichts Interessantes passiert, außer wieder viel, ja,
Krieg.
wie immer, Alter.
Toll.
Geist ist wirklich bescheuert. Also,
Super, ja.
das ist wirklich immer scheiße. Erstes Ding, was du siehst, ist nach der Rabenschlacht. Ist das allererste Datum, was du findest, zum 26. Februar 493. Was auch immer
Rabenschlacht.
Die Rabenschlacht vor Ravenna.
Ja. Es waren zwei Bäume, die sich gegenseitig bekämpft haben.
Geil, so
Nein,
bewegende
nein,
Bäume, die
Raben,
beinahe,
nein,
ja.
nein, nein, also die Bäume, auf denen Raben gelebt haben.
Also,
Die habe ich dann, weißt
ich dachte, die
du? Kennst du
Bäume hätten
dieses,
sich bekriegt, so wie bei Narnia, wenn die sich die Bäume bewegen.
so, nee, kennst du dieses, dieses Video, diesen Clip, als so zwei Otter-Gangs aufeinander zuschwimmen und die sich dann um ihr Territorium streiten? So war das dann
Otter sind
wahrscheinlich.
richtig krass.
Ja? Das sieht krass aus. Die laufen wirklich dann so 10 auf 10 aufeinander und dann wird
Ich habe
gebissen.
letztens so ein Meme gesehen. Keine Ahnung, wie real das war, aber die haben überlegt, irgendwie so einen Fluss, halt einen Staudamm zu bauen.
Und da haben die dann, das war dann bei der Stadt und das lag dann da, der Entwurf hatte irgendwie 1,5 Millionen gekostet oder so, diesen kleinen Fluss, einen Staudamm zu bauen. Also voll unverhältnismäßig, also war wirklich ein kleiner Fluss.
Einfach 1000 Biber hin.
Und dann haben einfach Biber das Ding selber gebaut, einfach zufällig. Und dann haben diese Biber einfach der Stadt 1,5 Millionen gespart, weil die einfach so einen Staudamm aus Stöcken und so gebaut haben.
Was für ein Win-Win, Alter. Kannst du noch richtige Population erschaffen, Biber-Population erschaffen.
Ja, finde ich super. Wir brauchen mehr Biber.
So.
Biber schreibt uns.
So.
So.
Ich weiß übrigens, warum Pluto jetzt nicht mehr Planet ist.
Ja, ja.
Wurde uns geschrieben. Haben wir es nicht sogar schon aufgeklärt?
Nee, aber du kannst es nochmal erzählen. Also...
Es gibt drei Kriterien, die du erfüllen musst, und also die du erfüllen musst als Planet, und das dritte tut er nicht.
Was tut er denn nicht?
Und wenn er ein Planet wäre, dann würden sehr, sehr viele andere, wie nennen wir das, Objekte im All auch als Planeten in Frage kommen. Was ist das dritte?
Du musst eine Umlaufbahn haben, auf der du dich alleine bewegst und den Weg frei gemacht hast quasi.
Aha.
Und der ist ein Teil des Kuiperbelts, heißt das. Das ist der äußerste Belt. Und ja, der ist da nicht alleine, also er hat sich den Weg quasi nicht freigemacht, und das ist das Kriterium, an dem es scheitert. Weil, wie Jan sagt, neben ihm gibt es halt noch mehrere solche Objekte in diesem Kuiperbelt, das so wäre.
Ja gut.
Also ich glaube, was war noch das Ding? Der Pluto ist im Endeffekt ein großer Mond, ne? Weil er sich um einen anderen Planeten dreht. Kann das sein? Oder um ein anderes großes Objekt?
Nee. Also er hat alle Sachen, die du hast als Planet, nur eben, dass er nicht allein auf einer Umlaufbahn ist, sondern mit mehreren zusammen um die Sonne.
Krass. Wir sind allein auf unserer Umlaufbahn?
Ja.
Geil. Und wir haben eine eigene Umlaufbahn nochmal, ne?
Wir haben eine eigene Umlaufbahn, und auf dieser Umlaufbahn befinden wir uns, und unser Mond, also der Planet von dem, es gibt ja auch der Saturn und so, die haben ja auch alle Monde.
Ja, ja.
Also das ist ja Monde, die sich um den Planeten drehen, und ich die Planeten, die sich um die Sonne drehen.
Unser Mond hat eine Umlaufbahn, wir haben eine Umlaufbahn um die Sonne.
Genau.
Und die Sonne hat auch nochmal eine Umlaufbahn um irgendwas anderes.
Genau, um das schwarze Loch in der Milchstraße.
Ja. Junge, und das hat auch nochmal eine Umlaufbahn um irgendwas anderes.
Boah, ich lache und wink nur noch, ne?
Das heißt tatsächlich The Great Attractor, und man weiß nicht, was das ist. Also alle Galaxien werden auch in eine Richtung, also die Sonne und die Milchstraße bewegen sich auch sehr, sehr schnell in eine Richtung, und man weiß aber nicht, in welche Richtung, aber alle Galaxien bewegen sich in diese Richtung, und das heißt
The Great Attractor. Ist so ein bisschen wie bei einem guten Buch mit Foreshadowing, weißt du? So ein Buch mit Shadowing, kennst du das? Was ist das? Wenn du so ein bisschen so ein Hint reinhaust, so am Anfang vom Buch, und das ist hintet dann darauf hin, was dann so eine Stunde später passiert. Im Film oder so. Das ist immer ein Foreshadowing. Mhm. Und so ist das so ein bisschen da, dass man sagt, oh, wir sehen, was passiert, aber wir wissen noch nicht genau was. Bleiben Sie dran, dann finden Sie es heraus.
So. Wow.
Siehst du, du bist hier der Hobby-Astronome, genauso wie du Hobby-Podcaster bist im Football-Wohnzimmer von Fokus.
Football. Das klingt schon voll despektierlich dafür, dass wir hier 4 bis 5 Mal die Woche in diesem Ding hängen, aber nennen wir es Hobby.
Ambitioniertes Hobby.
Ja, nennen wir es ambitioniertes Hobby.
Ambitioniertes Hobby. Ja, Freunde, wir haben heute einiges vor. Bevor wir damit aber starten, möchte ich erstmal beginnen und unserem Sponsor danken, der Kaffeerösterei Chamonix, der besten, schönsten, ältesten Kaffeerösterei Kölns. Und wie der Marek ja schon gesagt hat, haben wir ja am Dienstag aufgenommen, heute ist Mittwoch und die Folge kommt am Donnerstag raus, weswegen ich nicht genug Zeit hatte, dass mich irgendwer auf Chamonix anspricht. Das ein bisschen schade ist. Das Einzige, worauf ich mich sehr, sehr freue, ist, wir haben nämlich jetzt Cold Brew wieder da, den wir von denen bekommen haben, dass die bald wieder Cold Brew bei sich im freien Verkauf anbieten, dass ihr dann auch wieder Cold Brew genießen könnt. Kann ich dann, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Und mit dem Gutscheincode FOCUSFOOTBALL10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Kaffeesorten. Deswegen klickt auf den Link in der Bio-Beschreibung oder bei uns im Linktree und bestellt. Unterstützt uns, unterstützt ihr Chamonix, ist eine gute Sache. Und wenn ihr uns noch unterstützen wollt, weil ihr keinen Kaffee trinkt oder keinen kennt, bewertet diesen Podcast hier mit 5 Sternen, weil sonst passiert was, lieber Valentin?
Das ist mir am Samstag passiert, das Marek schon erzählt. Mir ist so ein Smoothie-Glas runtergefallen auf den Küchenboden. Und dann hast du ja 2 Probleme. Erstens hast du Scherben überall. Und zweitens hast du halt den Inhalt vom Smoothie noch auf dem Boden. Und dann musst du ja überlegen, was machst du zuerst weg? Also machst du zuerst die Scherben weg oder diese rote Suppe auf dem Boden? Hab mich dann für die Scherben entschieden, damit ich mich logischerweise nicht schneide. Dann stellst du die Frage, okay, wie mache ich diese Scherben jetzt weg? Sauge ich da drüber oder gehe ich mit einem Besen da drüber? Ja, war dann ein absoluter Pain. Wo du dann wirklich in so einer ehrenlosen Position hockst, wo du dann wirklich so tief auf dem Boden in so einer Squat-Position hast und dann so einen Endwalk durch die Küche machst, um nicht auf irgendwelche Scherben zu treten, damit du die wegmachst. War nicht geil.
Und du hast noch ein drittes Problem. Du kannst deinen Smoothie nicht essen.
So.
Das ist halt noch kleines.
Ich habe meine Vitamins nicht bekommen, die ich sehr, sehr dringend brauche.
Vitamins, die du needest.
Chamonix-Story. Sönke hat uns gestern geschrieben.
Toll.
Als unsere Prozessdiskussion losgegangen ist, wieder hat er sich Kaffee gemacht, da hat sich sehr gefreut und hat es geschrieben.
Du warst gestern warst du 0-2 oder am Dienstag in der Folge warst du 0-2. Du bist direkt mit 0-1 reingestartet, mit The Spirit on the Hawk.
Ja, stimmt.
Und dann bist du 0-2, als ich dann das Beispiel gesagt habe mit dem Haus und ich gesagt habe, der Versicherer kommt zu mir und sagt, es ist sehr wahrscheinlich oder das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Hast du gesagt, du hast gerade gesagt, das passiert safe.
Und hast du danach gesagt? Ich habe es mir nochmal angehört.
So, Putt-Situation.
Was? Ja, du hast erst gesagt, es ist sehr wahrscheinlich und dann hast du gedoubled down mit, das Ding säuft auf jeden Fall ab.
So, meine Damen und Herren da draußen, dann seht ihr auch, was wir für schwerste Ego-Probleme haben, dass
hier nach
der Sendung erstmal noch hier der Video-Assistent
rausgeholt hat, das Aaron Rodgers-Thema, wo ich das Beispiel mit der Achillessehne reingeworfen habe,
ja.
Die hätten ja trotzdem theoretisch die Wahl gehabt. Also der war ja im Building, das heißt, die Situation ist nicht vergleichbar, aber die wussten, er hat sich eine Achillessehne gerissen. Die waren an 11, 10 im Draft und hätten trotzdem einen Quarterback nehmen können, haben sich nicht dafür entschieden, einen Quarterback zu nehmen. Obwohl sie halt einen Quarterback hatten, der alt war mit Achillessehnenriss, wo das ja eine ähnliche Situation ist. Da ist die Situation wieder ähnlich. Wo ich dir recht gebe, ist, dass sie nicht für einen getradet haben, aber da war die Situation ähnlich. Und da nochmal, ich glaube, die Jets wären sehr froh, wenn sie jetzt einen Quarterback, wenn sie Bo Nix damals genommen hätten und vielleicht nicht Fashanu. Aber das ist mir gestern nur eingefallen, als ich das nochmal gehört habe, weil ich gucken wollte, ob ich auch hinzugegangen bin.
Ich glaube, da nochmal. Womit sind die Jets am unhappiesten mit der vergangenen Saison? Und ich glaube, Aaron Rodgers ist oben mit dabei. Aber ich glaube, es steht nicht ganz oben. Ich glaube, ganz oben steht das komplette Prozedere mit Robert Saleh und dann GM. Ich glaube, das ist das allererste Problem und dann endet die Saison ja da auch.
Ja, müssen wir jetzt nicht. Mir wäre es nur eingefallen.
Ich sag mal so, oder?
Aber das stimmt, da hast
du völlig recht. Die Foundation of Shit, die kommt schon eher aus, Machtspielchen.
Foundation of Shit.
Die kommt eher aus Machtspielchen und den Verkettungen, die dann teilweise da passiert sind, aber ja.
Aber alles relativ locker passiert. Ich hätte von Aaron Rodgers haben wir ja bisher nichts gehört. Also er ist ja nicht in der Öffentlichkeit gewesen, bisher groß und auch nicht bei Pat McAfee und hat über seinen Abgang bei den Jets geredet.
Weißt du, was er macht?
Vielleicht ist sein Vertrag ausgelaufen bei Pat McAfee und er muss keinen Auftritt machen.
Und der wartet, bis Free Agency losgeht, weil er dann neidisch ist, dass alle anderen Publicity bekommen und dann droppt er irgendeine News.
Aaron Rodgers oder Matthew Stafford?
Stafford.
Für was jetzt? Für mein Team?
Jetzt, du bist jetzt ein Team, was QB needy ist und sich interessiert.
Stafford
oder Aaron Rodgers jetzt nochmal?
Kommt auf den Preis an.
Ja, ja, ist ja wichtig. Also du wirst ja,
ja, ja.
Rodgers also, für günstiger
Rodgers kriegt ja so.
Ja,
für Stafford muss ich... Also weiß ich nicht. Wenn ich jetzt ein Jahr okayes Quarterback-Play haben will, um meinen Job zu retten, so wie die Giants, würde ich glaube ich eher Rodgers nehmen, als jetzt da... Wobei das ist den Leuten, die da jetzt im Regime sind, ja auch voll egal.
Ja.
Also die traden da ja so oder so. Also wenn sie Stafford kriegen können für einen First-Rounder, machen die das. Weil wenn es klappt, haben die ihren Job. Und wenn es nicht klappt, können sie eh nicht mehr sauer sein oder über die Zukunft sich abfacken, weil sie eh nicht mehr da sind.
Und die Tendenz, muss man ja trotzdem sagen, bei einem Aaron Rodgers für ein Dilemma und eine Tragödie ist irgendwo höher als bei einem Matthew Stafford. Also Matthew Stafford wird jetzt zumindest nicht den Grad an persönlichem Fremdschämen mitbringen, den Aaron Rodgers halt...
Ich glaube auch nicht, dass er geht. Also das ist so eine Lamar Jackson-Diskussion wie damals. Ich glaube, die gucken hier so ein bisschen, gucken, ob der hier, der kriegt das Angebot, dann matchen die Rams das und dann ist gut.
Denke ich auch. Ich denke es auch.
Ich kann mir halt diesen Rams-Kader oder den Weg der Rams sehr schwierig ohne Quarterback vorstellen. Und das ist ja auch, also Sean McVay hat noch nie die Rams gecoacht ohne ein Number One Overall Pick Quarterback. Noch nie. Der hatte immer Jared Goff und der hatte immer Matthew Stafford als etatmäßigen Starting Quarterback. Und das ist ja, glaube ich, dann auch ein Weg, den er gehen will. Und ich glaube, wenn er da nicht die Hände an so einen ranbekommt, beziehungsweise es keinen Plan B gibt, also ich kann mir dieses Team einfach schwierig ohne.
Ja, vor allem bist du ja da. Also du bist ja in Super Bowl Contention, warst du ja letztes Jahr schon. Wenn du jetzt nochmal so gut draftest, wie die Rams das immer machen, dann bist du ja mit einem Team da, was competen kann.
Absolut. Aktuelle News. Wie ihr merkt, wir sind in der Offseason, das heißt, wir können mal in das ein oder andere Thema absinken, vor allem auch einfach mal mit Bauchgefühl die ein oder andere Frage hier reinstellen. Eine Sache ist passiert, und zwar Khalil Shakir, der Inside Right Receiver, vielleicht auch Nummer 1 Right Receiver, Nummer 1 Anspielstation, ein bisschen aus dem Right Receiver Room von Josh Allen, hat eine Verlängerung bekommen und die ist ganz ordentlich geworden. Also ist jetzt nicht ein Devontae Smith Vertrag geworden, aber auf jeden Fall ein ordentliches Sümmchen für einen Inside-Right-Receiver.
Ja, sag mal so, wir haben ja letztes Jahr festgestellt, dass die Bills ja mit einem sehr, sehr breiten Wide Receiver oder Receiving Options in die Season gegangen sind. Shakir, glaube ich, die letzten zwei Jahre. Ich war ja schon Fan letztes Jahr, als ich von euch teilweise noch belächelt wurde, beziehungsweise ich weiß zumindest, dass die Stimmen ein bisschen kritischer waren, als ich Khalil Shakir mit reingeworfen war. Die Bills haben sich da zumindest ja jetzt gerade mal eine Option gebastelt, bei der sie halt Sicherheit für die nächsten Jahre haben, weil die Option gibt's im Kader nur bedingt auf Wide Receiver, ne? Weil, wie gesagt, wir hatten ja dieses Jahr so ein bisschen dieses von uns angepriesene Übergangsjahr, was dann trotzdem mit einem guten Playoff-Run geendet ist. Und das ist so einer der ersten Bausteine für die Zukunft, wo wir jetzt sehen, von wegen, ey, das sind auf jeden Fall die Buffalo Bills der Zukunft, die jetzt so gebaut werden, weil ich glaube, in die Phase kommen wir jetzt langsam, dass wir dann auch wissen, welche 3-4 Cornerpieces, Cornerstones neben Josh Allen auch da sein werden und Shakir absolut verdienen. Ne? Gerade vor allem hast du vor der Sendung gerade schon mal gecheckt, die Yards After Catch Maschine. Ich glaube, es gibt dieses Highlight-Play von ihm, ist auch bleibt ihm im Kopf, weil er da fast auf die Knie gegangen ist. Müsste dieses Jahr gewesen sein, dann glaube ich für einen Touchdown durchgegangen.
Letztes Jahr in den Playoffs auch so ein wildes Play gemacht.
Genau. Oder
so.
Shakir, also...
Ein guter Gamechanger auf jeden Fall, der das Spiel halt auch einfach mit ein, zwei Aktionen halt einfach direkt mal umdrehen kann. Von daher mag ich es gerne.
Also Khalil Shakir, ich denke mal in diesem Wide Receiver Room, den wir letztes Jahr angesprochen haben, der so zusammengeflickt ist aus One-Year-Deals und Veterans, die wir alle gemocht haben und wir mochten alle den Weg, war das ja dann schon der Guy, auf den man sich verlassen oder vertrauen konnte. Und der bringt ja einfach dem Spiel von den Buffalo Bills eine Sache, die fast keiner so gut macht wie er, und zwar Yards After Catch. Da ist er in absoluten Yards Platz 2 in der NFL, nur hinter Jamar Chase. Was ich da wieder krass finde, dass Jamar Chase die Quattro Crown eigentlich hat, nicht nur die Triple Crown, weil er ja dann auch noch die Yards After Catch als Nummer 1 hat. Und wenn man nur die Receiver nimmt, die mindestens, ich muss mal gucken, ich glaube 40 Catches haben, also 20% von 171, ist Khalil Shakir Platz 5. Was die Average Yards After Catch angeht, mit Average Yards, 8 Yards, Yards After Catch aus der gesamten NFL. Also du bekommst einen absoluten Top Inside Wide Receiver, den du kennst, der Josh Allen kennt und der, wenn er den Ball in der Hand hat, dann auch einfach was mit dem oder dann auch einfach weiß, was er damit anfangen soll. Und auch bei Yards per Route Run hat er insgesamt 2,15, ist er auf Platz 21 von allen Wide Receivern, die ich gerade genannt habe, die sich dafür etablieren. Da ist vor ihm knapp Malik Nabers mit 2,17. Also ist auf jeden Fall ein Top Wide Receiver und für den Preis. Also was besser kann es für dich nicht laufen. Ich glaube, auf dem offenen Markt kriegt so ein Mann sogar nochmal das ein oder andere mehr, weil er einfach so produktiv war und beim Top-Team gespielt hat. So kriegst du, hältst du deinen eigenen Spieler und verbesserst deinen Kader erstmal langfristig. Und das ist ja wichtig bei diesem Wide Receiver Room.
Ja, also das sind 15 Millionen im Schnitt, die er bekommt. Das ist genau zwischen Cortland Sutton und Tyler Lockett, ne, in der Daniel Mooney, Jerry Jeudy Range. Ich persönlich hätte ein bisschen mehr erwartet, also ich hätte ihn eher Richtung 18, 19 gesehen, aber ist dann sicherlich ein Team-Friendly Deal, den er genommen hat. Und ist auch nur 4 Jahre, 60 Millionen mit 32 Millionen garantiert. Und die genauen Details sind noch nicht draußen, aber bei Spotrac steht jetzt gerade, dass Shakir in 2025 einen Base Salary hat von 32 Millionen und auch ein Cap-Hit von 32 Millionen nimmt. Was ich überraschend finde, weil die Bills ja nicht in einer guten Salary-Cap-Position sind, aber wenn sie es wirklich so machen, bedeutet das, dass der quasi sehr frontloaded ist, der Vertrag. Das heißt, ja, er kriegt sein ganzes Geld vorab und ist dann danach relativ billig, was vielleicht dann long-term bedeutet, dass sie Josh Allen und Shakir halt long-term relativ billig dann da haben in Zukunft und jetzt hier einmal in 25 quasi einen Großteil des Salaries essen. Aber sehr, sehr spannend.
Ja, für das beste Reception Percentage letztes Jahr auch in der Liga gehabt, also sehr, sehr sichere Hände. Und nochmal auch für die Zukunft, wenn man überlegen, Keon Coleman hat man sich geholt für die Outside, jetzt für Shakir für die Inside-Position, heißt, du hast zumindest jetzt mal schon mal das erste grobe Bild der Buffalo Bills auf Receiver für die nächsten 3-4 Jahre. Tendenziell sag ich mal eher 3, weil ich vermute mal, jetzt zwar ein 4-Jahres-Deal wird, aber denke ich mal ein solides Out nach Jahr 2 oder 3 haben für die Bills. Der Vertrag von Shakir, von daher mal gespannt. Bin gespannt. Also, aber so vom ersten Aufbau, finde ich, ließ sich das schon solide, wenn Coleman noch einen kleinen Push-Outside nach oben machen kann, was man ja erwarten kann, tendenziell im Jahr 2 und 3. Ist nicht das Schlechteste, was passieren
konnte. Ich bin, wie gesagt, bei den Bills gespannt, wenn ich den Vertrag höre, sehe, wie sie handeln, weil ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass sie mit den Verträgen, dass sie verlängern mit einigen Spielern und das dann nach hinten legen, ähnlich wie die Eagles es gemacht haben, um dann in der Free Agency zuzugreifen, um sich dann da verbessern zu können. Aber wie gesagt, jede Franchise handelt ja anders und ist ja noch mehr interessant zu sehen, wie die Wege sich dann da treffen. Heute geht es nämlich auch darum, nämlich wie verschiedene Franchises ihre Offseason angehen und welche Storylines sich daraus ergeben. Ihr habt es im Titel gesehen, wir besprechen heute 30 Storylines, die wir in der Offseason sehen möchten, beziehungsweise auch Moves, die wir sehen möchten, über die wir dann sprechen wollen. Jeder von uns erkennt das Prozedere, jeder von uns hat sich 10 ausgesucht, wir haben es nicht vorher abgesprochen, es kann sein, dass wir Doppelungen haben. Haben wir Doppelungen, denken wir uns vielleicht hier noch eine aus, damit wir auch auf 30 kommen. Beginnen tun wir mit Ene Mene Miste, es rappelt in der Kiste, Ene Mene Mac und du bist weg. Ich fange an. Storyline Nummer 1.
Kurz, habt ihr euch Storylines ausgedacht, die ihr euch wünscht oder die ihr glaubt, die passieren?
Ich habe versucht, einen Mix zu wählen. Ich wollte es nicht zu exotisch werden lassen.
Ich bin komplett exotisch gegangen.
Ja?
Also ich bin zwischen komplett unreal, aber das sind Sachen, die ich mir wünsche.
Also ich habe zwischen,
Großteil.
Ich habe zwischen Realismus, zwischen würde ich gerne sehen und zwischen Humor habe ich alles gemacht.
Okay.
So. Dann meine erste Storyline, die ist so eher Richtung, ich will es sehen, weil ich einfach ein Fan von Superteams bin, ich bin ein Fan von Teams, die oben stehen, ich bin ein Fan davon, der liebe Sönke sagt es immer so, von Storylines, ich bin ein Fan davon, dass wir vor der Saison auf ein Team blicken und sagen, das ist das Team to beat, das ist etwas, was wir lange nicht mehr gesehen haben, das ist eine Kombination, die wir lange nicht gesehen haben, ich möchte den Myles Garrett Trade zu den Philadelphia Eagles sehen, ich möchte Myles Garrett bei diesem Top-Team sehen, ich möchte, dass Myles Garrett das macht, was er gesagt hat zu ihm, was er machen will, dass er seinen Vertrag verändert, dass er weniger Kohle nimmt, dass er zu einem Contender geht und dass er eine D-Line formt, die wir so in der Form seit Jahren nicht mehr gesehen haben, vielleicht bei den Rams damals rund um Donald und rund um Von Miller, wo wir zwei absolute Hall of Famer auf einer Defense-Line hatten, die beide in ihrer Prime gespielt haben. Das war richtig krass und das hat jedes Mal Spaß gemacht für mich als Zuschauer zu gucken, ja, es war overpowered und ja, es geht auch dann krass. Krasser Vorteil für ein Team, wenn ein Spieler sich dazu entscheidet, auch nur für ein Team zu spielen, weil sie Contender sind. Das ist ja dann, ich will nicht sagen Wettbewerbsverzerrung ist es nicht, aber es ist dann ja einfach krasse Einfluss auf den Ligaverlauf von einem Spieler, der einfach nicht sagt, ich lasse mich nicht zu jedem traden, sondern nur zu dem, wo ich hingehen möchte. Aber trotzdem, ich bin ein riesen Fan davon. Ich würde gerne sehen, wie dieser Defense und wie Teams das attackieren würden, wenn auf dieser D-Line noch so ein Spieler stehen würde, weil sie besteht ja gerade aus sehr guten Defense-Spielern, aus einem sehr guten Kollektiv. Ich würde gerne sehen, was passiert, wenn so ein Top-Dog da steht, der immer nur Double-Teams frisst, wie man sowas lösen würde und was, wie Offense-Koordinatoren das attackieren würden.
Ja, macht auf jeden Fall Spaß als NFC East-Fan, das zu sehen.
Alleine wegen des Tweets vom Tackle von den Giants, der gesagt hat, I have a good feeling that I'm gonna play Myles Garrett twice a year.
Lumino hat das gepostet, ne?
Als Dallas Cowboys-Fan will ich das nicht sehen, bitte.
Ja, guck mal, deswegen soll ich direkt was weiter. Ich möchte anfügen, weil es ist wie ein
Rosenfahren. Also es macht absolut plausibel Sinn, ne? Ja. Das vielleicht dazu, aber ich will es nicht sehen.
Ja, bei mir bleibt der gute, also bei mir wird der auch getradet in meinem ersten Szenario. Das ist auch eins der verrückteren Szenarien, die ich aufgebaut habe. Ist sogar tatsächlich cap-mäßig möglich, wenn man sich mal ganz gewaltig biegt und ein bisschen anstrengt. Und die Dallas Cowboys traden in meinem Szenario für Myles Garrett. Myles Garrett kommt selber aus Arlington, Texas. Also direkt aus der Spielstättenstadt.
Direkt aus dem Star geboren quasi.
Genau. Und,
ist wirklich so?
Ja, ist tatsächlich so.
Krass.
Und dementsprechend sage ich, der Crazy Jerry sitzt da und sagt sich halt, was für einen ausgeglichenen Kader. Ich will einfach vier.
Er hat ja auch gesagt, er wird selectively aggressive sein.
Genau.
Ich will das nur nochmal aufbauen. Das hat er jetzt beim Combine gesagt.
Genau, das hatte ich nämlich auch gelesen.
Ja, dann
basierend darauf ist er nicht auf die Sache gekommen, weil ich gesagt habe, okay, ey, der hat auch das gespielt, was wir gespielt haben. Zwei bleiben stehen. Auf beider Seite. Ja. Hat gesagt, ich will einfach zwei Stars haben. Dak Prescott, CeeDee Lamb auf der einen Seite und auf der anderen Seite machen wir Folgendes. Alle denken, wir traden Micah Parsons weg. Nein, wir machen Double Downer. Wir schicken von beiden Seiten einfach Terror. Dann ist die Arbeit von den anderen ja tendenziell ein bisschen weniger relevant, weil wir sagen, die haben so einen großen Impact, dass wir auch vielleicht mit einer ein bisschen averageren Defense den Rest erledigen können.
Die Diskussion von Focus Football, die ist dadurch ein Leben lang am Leben halten wird, wenn sowas passiert. Finde ich geil.
Also wie gesagt, ich sag, Jerry Jones sagt einfach, ich will vier, ich hole mir den Ring mit meinen vier Prime Stars und dem Rest. Die vier müssen einfach nur gesund bleiben, denkt er sich. Wenn die vier gesund bleiben, dann haben wir einen Run und ja.
Wie blockst du das? Wie blockst du das? Hast du was zu Myles Garrett?
Ich habe auch eine Myles Garrett Storyline tatsächlich. Ja. Ich wollte nur einmal kurz sagen, letztes Jahr Jerry Jones All-In gesagt und original nichts gemacht. Jetzt sagt er Selectively Aggressive, was ja von der Aussagequalität erstmal deutlich unter All-In ist. Glaubt ihr jetzt, dass er gelernt hat und jetzt wirklich das macht, was er sagt und eben nicht All-In sagt, weil er nicht All-In gehen wird, aber halt ein, zwei Key-Moves machen wird? Oder können wir jetzt noch weniger erwarten?
Ich glaube, es werden einfach zu viele Interviews gemacht.
ist die dritte Option.
So.
Das ist sogar ernst. Ist die langweilige Variante, aber es ist tatsächlich ja wirklich so.
Aber ich, würde Trayvon Diggs dann rüberschicken in dem Trade-Paket. Also dann würde ich mir mal Scarlett holen, Trayvon Diggs rüberschicken, das ist vom Deadcap auch okay und dann haben die Browns ihren Corner.
Aber du hast Trayvon Diggs. Einfach auch.
Brauchst du nicht mehr. Wenn du Micah Parsons und Miles Garrett hast, kann auch
ja,
ich
in der... Ja, dann können die,
kann auch
die
anderen gar nicht mehr covern eigentlich, weißt du?
Juckt. Andere Frage. Wenn...
Spaß offensichtlich, aber...
Wenn Stingley und Patrick Surtain Cornerbacks sind, könntest du rushen?
Auf keinen Fall.
Diskussion vorbei mit Defense End Cornerback.
Warum?
Weil du gerade gesagt hast, wenn die beiden rushen, kannst auch du Cornerback spielen.
Ja, das war ja offensichtlich ein Joke.
Hab ich doch gerade gesagt. Hat er danach direkt gesagt, aber ich finde es trotzdem gut, dass du es ausgeführt hast.
Ja, ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. Ne? Also, ja. Wir sind immer, das ist das Ding bei Fuchs Football, wir sind immer in einer Diskussion.
So,
das hört nie auf.
Aber ich weiß immer noch nicht genau, wo du hin willst mit der Aussage.
Weil wir haben doch eine Diskussion, du sagst immer, dass wir sagen ja, dass der Pass Rush und D-Line wichtiger ist und dass das einen höheren Wert hat. Pass Rush toppt gute Coverage. Guten Pass Rush haben, hat einen höheren Effekt.
Ja, aber du hast mich ja gerade nach der Schwierigkeit der Aufgabe gefragt.
Ja, aber weißt du, weil du gesagt hast, wenn da zwei Defense-Ends stehen, also wir haben zwei All-Pro-Defense-Ends, dann könntest du covern, hast du gesagt. Und da habe ich dich gefragt, könntest du denn auch Pass-Rushen, wenn du sehr gute DBs hast, würde das funktionieren? Hast du gesagt, nein.
Ich sag White 9, ich mache White 12, weißt du, ich gehe noch weiter raus und renne einfach drumherum, von hinten.
Zieh eine PI, scheiß drauf.
So.
Wie oft wollen die das werfen?
Julian Edelman hat auch einen NFL-Sack.
Tatsache, aus dem Nickel. Aber in der Preseason, kann das sein?
Ist egal.
Ja.
True. Aber ich hätte unfassbar Angst, einfach von so einem Inside-Zone-Split-Block vom Titan einfach weggekippt zu werden dabei.
Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Oder machst du wie Nolan Smith, hältst den Schädel rein. Mal gucken, wie gut das bei dir funktioniert.
Aber kurze Frage an dich. Bei dem Cowboy-Szenario, wär das so eine Gefühlsmixtur zwischen total hyped und totaler Angst? So nach dem Motto, eigentlich kann das nicht funktionieren, weil du für Football schon ein funktionierendes System brauchst, aber die zwei, die du da hast, sind halt schon so krasse Menschenfresser, um es mal hart auszudrücken, dass man ja sagen muss, du findest wahrscheinlich die zwei größten Difference-Maker auf dieser Position auf einmal in einem Roster.
Ich sag mal so, ich würde es feiern.
Aus Ambitionslosigkeit der Saison gegenüber eh schon? Und das wäre sowas, wo
ja, man sich einfach freuen kann, oder? Aus absolutem naivem Denken, dass ich dann das Gefühl habe, dass 2025 vielleicht doch was geht.
Geil. Ja, gut, sehr gut. Ey, wie
gesagt, was der Zukunft passiert, das Problem von Zukunftsvalentin.
So,
sehr gut. Als Fan. Aber ich habe auch eine Miles Garrett
Storyline. Achso, ich dachte, das war die schon.
Nee, ich bin gespannt. Ich habe Miles Garrett auch. Ich habe auch eine Storyline zu Miles Garrett.
Auch in die East?
Nee, ich habe Miles Garrett zu den LA Chargers getradet.
Oh.
Weil die haben ja Aging Edge Rusher Duos mit Khalil Mack, der auch in die Free Agency geht, und Bosa. Die haben den Cap Space. Und Miles Garrett geht in die Sonne, endlich mal aus Cleveland raus. Geile Stadt, du bist in LA, die haben Cap Space. Jim Harbaugh hat von John immer gehört bei den Ravens, was für ein Pain in the Ass es ist, zweimal im Jahr Miles Garrett blocken zu müssen.
Guter Punkt, ja. Kurze Frage, meinst du, der muss dafür mit seinem Bruder sprechen? Meinst du, das ist so eine Thanksgiving-Info, dass er sagt, ey, 95 bei den Browns,
der ist gut. Dieser Garrett,
also, ich glaube gut.
Also 95 Jim, bei den Browns, der ist gut, muss man drauf achten.
Also
Jim, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Also Jim Harbaugh weiß logischerweise safe, dass er gut ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man beim Thanksgiving-Dinner irgendwann John gesagt hat, boah, scheiße, nächste Woche wieder Miles Garrett Week. Kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert ist. Also,
ich glaube, es ist sogar andersrum. Ich sag, die haben so ein gutes brüderliches Verhältnis. Der John Harbaugh hat nicht die Zeit, in der Miles Garrett Week anzurufen, dass Jim weiß, fuck, Alter, das ist Miles Garrett
Woche. So,
und der ruft den an und sagt, na, alles gut. Ja, ich habe einen Stress. Ja, ich weiß, Garrett Week.
Genau.
Brauchst du was? Brauchst du Hilfe? Ey, ich habe Essen für deine Frau und deine Kinder bestellt, muss ich um nichts kümmern. Du hast Zeit, du kannst heute länger im Office bleiben, alles gut, Alter, ich habe mich um alles gekümmert, so, nimm dir die Zeit, die du brauchst, es ist hart.
So, und was ist der Weg, um als LA Chargers Erfolg zu haben? Du musst die Chiefs schlagen, wo sind die Chiefs am anfälligsten? Auf der Tackle-Position, und das willst du als Jim auf jeden Fall ausnutzen, deshalb, es macht für mich einfach nur Sinn, die haben den Cap-Space und halt haben halt auch für Miles Garrett die Situation. Erstens hast du eine geile Stadt, wie gesagt, und zweitens kannst du hier verkaufen, ey, wir spielen im Super Bowl. Und du hättest, was dazu kommt, einfach geile Pressekonferenzen. Stell dir mal vor, Jim Harbaugh nach dem Miles Garrett Trade wieder auf die Bühne kommt und sagt, we got Miles. Könnte ich noch daran erinnern, wie hyped der war, als der Chargers Head Coach wurde und über Derwin James geredet hat.
Ja.
Was für ein krasser Footballspieler ist. Stell dir mal vor, was der sagt über Miles Garrett.
Ey, das Ding ist
einfach eine 10 von 10.
Finde
ich gut. Würde mir gefallen.
Wenn der Miles Garrett bekommt und Khalil Mack behält, dann ist das vielleicht das beste Defense-End-Duo, was wir jemals mit einem Altersdurchschnitt von über 30 gesehen haben.
Ja, das, die Aussage ist auf jeden Fall nicht bold, glaube ich, ne? Wird eins der besseren sein, auf jeden Fall.
Fun Fact zu Myles Garrett. Das weiß ich, ob ihr das wisst, weil das sind Sachen, die habe ich damals gesehen, weil ich schon früher auf den alten Fernsehkanälen Football gucken konnte, unter anderem auch College Football, wo Myles Garrett dann auch schon ein Top-Prospect war. Und der in seiner Uni.
Ich bin gespannt, ob du jetzt gerade die Story auspackst,
wo ich gerade mal googeln bin.
Texas A&M.
Texas. Und Texas A&M hat er studiert. Und wisst ihr, was unter anderem, und das wusste ich damals, und ich glaube, ich habe noch ein drittes Hobby von ihm, was er feiert, aber es kann auch sein, dass ich das fehleinschätze. Wisst ihr, was zwei von seinen großen Hobbys sind von Myles Garrett?
Der hat auf jeden Fall einen Hund und hat in Cleveland immer so Hundeparks.
Das ist es nicht, weißt du's?
War er das mit den Eiern und den
Nein,
dem
das Bauernhof? Miller.
Das war ein Miller, ne?
Das war Miller, aber auch lustig, auch Texas A&M Defense End natürlich.
Ja.
Ist ein großer Dinosaurier und Dungeons and Dragons Fan. Der ist nämlich ein Nerd. Also das war immer die Story. So haben die es damals. So haben die es nämlich damals. Und ich glaube, dass Myles Garretts bester Freund auch so ein richtiger Nerd ist. Also das ist so, also so wirklich, die zocken halt Dungeons and Dragons, haben so Dinosaurierfiguren bei sich drinstehen gehabt und haben dann zusammen studiert. Hier, guck mal, das sind so seine Jungs, mit denen der chillt.
Geil.
Und das war so die Story bei Myles Garrett immer, dass die alle gesagt haben, so ey, absoluter athletischer Freak, größtes Monster. Und dann haben die bei diesen College-Vorbereitungen, sind sie in sein Zimmer gegangen, haben gezeigt, wie der mit seinen Kollegen, die halt auch da studiert haben, Dungeons & Dragons gezockt hat.
So ehrlich.
Oder die Dinosaurierfiguren aufgebaut haben.
Komm nach Dallas, Junge, finde ich super.
So.
Wie geil ist das?
Da trifft er auch dann auf einen Dinosaurier auf
Jerry Jones.
Ist mir viel lieber, wenn du Dungeons Dragons spielst, anstatt einen Podcast zu machen als Defensive End.
So. Ist aber übrigens, nochmal das Letzte, ist mir nämlich im Kopf immer geblieben, weil Myles Garrett hat ja auch mal diese extravaganten Halloween-Kostüme.
Ja.
Und das ist ja auch, es ist cool, aber immer so ein bisschen over the top dazu gehen mit diesen Charakteren, ist ja auch mal so ein bisschen nerdig. Ja. Ne? So, auch so Comics und mäßig, aber das ist Fist, Alter.
Ich hab meinen schlechten Witz gerade gar nicht gehört. Wenn er nach Dallas gehen will, dann wird er auch auf den Dinosaurier wieder treffen. Auf Jerry Jones.
Der ist gut. lass uns doch bei den Cowboys bleiben. Ich habe eine Storyline, das kommt ja aus der Richtung Humor, aber ich weiß ja gar nicht, wie humorvoll das ist. Ich möchte, dass die Dallas Cowboys Jenty draften mit dem Pick in der ersten Runde. Ich will's sehen.
Ich will's nicht sehen.
Ich brauche es einfach, weil das ist eine Storyline. Es gibt so Storylines, die brauche ich, also die will ich sehen, weil sie irgendwie spannend, weil sie neues Feuer reinbringen. Andere Storylines finde ich wichtig, aber so eine Storyline brauche ich einfach, damit ich weiß, dass dieses Welt einfach real ist und dass alles irgendwie noch eine Kausalkette hat und dass Dinge immer so bleiben, wie sie sind. Dass wir auch eine gewisse Konstanz in dieser Welt haben, dass sich halt nicht immer alles verändert. Und deswegen will ich, dass die Dallas Cowboys einfach das tun, was wir alle von ihnen erwarten, dass Jerry Jones sich dieses Roster anguckt und sagt, wir haben keinen Running Back mehr seit Sieg. Das hat damals auch geklappt. Lass uns den mit diesem hohen Pick draften.
Boah, ich persönlich, also wenn es passiert, was ich noch nicht mal für so... Das ist das Schlimme ja, ne? Das ist ja schon so dermaßen jetzt schon auf dem Tisch, dieses Thema, dass wenn es passieren würde, meine erste Instant Reaction wäre, oh, das ist ein absolut schlechtes Zeichen für die Dallas Cowboys, weil wenn, weißt du, etwas, was schon so 2,5, 3 Monate lang in diesem luftleeren Draft-Vorbereitungsraum existiert, wo man ja viele, viele projizierte Storylines einfach hat, wenn dann das passiert, sowas ja, wir sagen es mal so, das, was wir uns ja am offensichtlichsten im Draft immer vorstellen, das passiert ja, je länger wir auch die Draft-Reihenfolge dauert, desto weniger passieren die Dinge ja eigentlich, ne? Wo wir so eine, wie du schon gesagt hast, so eine Kausalkette aufbauen. Wenn das aber jetzt so passieren würde, dann wäre das für mich einfach der Beweis dafür, dass die Dallas Cowboys absolut stehen geblieben sind in ihrer Entwicklung und einfach Dinge tun, die polarisieren und die sportlich oder sag ich mal Sport, jetzt mal ganz, ganz vage sportanalytisch, nicht so viel Sinn machen für den Status, in dem sie sich ja gerade bewegen.
Das macht null Sinn. Ich mach das mal unbewertet und lass das unbewertet stehen, weil für mich wäre das gar nicht so ein schlechter Pick. Also je nachdem, welche Draftpicks und so da alle stehen. Wir haben damals, war ich ja auch noch auf der Seite, Jahmyr Gibbs zu draften als Detroit Lions, habe ich auch gesagt, boah, als Value, wie kannst du das machen? Auch da, man steht 2 Jahre später da und sagt, ey, das ist ein sehr produktiver Spieler, der diesem Team 2 Jahre lang eine Edge gegeben hat, der auf jeden Fall die Needle bewegt hat. Und ja, es gäbe bestimmt andere Spieler. Ja, hätte
Jahmyr Gibbs das bei den Cowboys gemacht?
Jahmyr Gibbs steht hinter der perversesten O-Line überhaupt.
So, ne? Aber das ist ja nachher... Das ist ja genau in der Diskussion.
Und das war bei Sieg ja übrigens auch der Fall gewesen. Ja, ne? Sieg hat hinter der Dallas Cowboys.
Ja, Jungs, aber das ist ja gerade die Diskussion, gespielt, die ich ja gerade mache. Ich sage ja, das jetzt immer zu finden, ja, hätte der das da gemacht, dann kann ich ja sagen, ja, Jamar Chase, bei den Giants wäre der auch kein guter Receiver gewesen.
Ja, gut, das ist eine andere
Situation,
weil der Running Back
ist gerade. Deswegen sage ich ja, das ist bei mir unbewertet, weil ich mir auch vorstellen kann, dass Jeanty auch für die Dallas Cowboys ein sehr guter Spieler sein kann, dass er funktionieren kann, weil ich ihn als Running Back sehr mag, weil es ein Running Back ist, der in, vor allem in der Box Tackle bricht. Rein analytisch macht es keinen Sinn, heißt aber nicht, dass ich den Pick hundertprozentig hassen würde. Es geht mir nur darum zu sagen, dass ich es gerne sehen würde, damit einfach alles bleibt, wie immer alles bleibt. So, ne? Und nochmal, ob jetzt in Jameer Gibbs alles funktioniert und irgendwo, aber immer nur bei jedem Pick zu sagen, oh, das war jetzt scheiße, und dann nicht auf das Outcome auch drauf zu achten und sagen, ey, für dieses Team hat es dann nachher doch so gemacht, ey, die haben doch Infos, die haben doch einen Plan gehabt, so, und das war dann nicht immer nur Glück. Das ist ja die einzige, also da, deswegen ist das unbewertet, weil ich glaube auch.
Ja gut, aber unsere Kernaussage jetzt zum Beispiel dieses Jahr bei der Wiederauferstehung der Running Backs, die vorher bei schlechten Teams waren, war ja immer, ey, geh zu einem Team als Running Back mit einer guten O-Line und du bist halt ein, du bist die Kirsche auf der Sahne, so am Ende des Tages. Das Problem ist ja, und bei Sieg, wie gesagt, als Sieg bei den Cowboys reingekommen ist, der hatte eine unfassbare O-Line vor sich, ne? Die war ja richtig krass gebaut.
Aber es hat ja nichts mit meinem Punkt zu tun.
Ja gut. Das hatte schon was mit dem Punkt zu tun, dass du an, wo sind die jetzt gerade, an 12, 13?
Ja, das ist deutlich weiter weg, als wo Sieg gedraftet wurde.
Ja gut, aber trotzdem.
Aber wir haben ja den, also das ist ja auch eine Grundlage Situation in der Barkley-Diskussion, die ja nie aufkommt. Wir haben ja denselben Spieler, wir haben den perfekten AB-Test in der Situation gesehen, die eben nicht Philadelphia Eagles war. Und Was hat das gebracht? Also du hast ja, wenn Jeanty Saquon Barkley wird, dann trifft er ja das Ceiling, was alle glauben, was er sein kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Ashton Jeanty besser ist als Saquon Barkley, ist ja sehr, sehr gering.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er Saquon Barkley ist, ist schon sehr, sehr gering, aber dass er besser ist, ist schon sehr, sehr gering. Wenn wir also mal davon ausgehen, dass das Ceiling Saquon Barkley ist. Wir haben ja gesehen, und die Situation, so die Giants haben wahrscheinlich historisch oder die 5, 6 Jahre, die er da war, wahrscheinlich eine schlechtere Offensive Line gehabt als die Cowboys.
Ja.
Aber so viel schlechter als die Dallas Cowboys Offensive Line, gerade vor allem mit Zach Martin Retirement jetzt. Übrigens, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Hall of Famer, Alter, Chapeau, dass du ein Dallas Cowboys warst. Du hast ja die Situation gesehen und du hast als Saquon Barkley deine beste Saison 2022 gespielt bei den Giants mit 1400 Yards. Davor hast du 500 gemacht, davor 34, weil du sofort verletzt warst, davor 1003 und in deiner ersten Saison 1307. Also wenn Ashton Jeanty zu den Cowboys kommt und da 1300 Yards aufs Board legt, was Saquon Barkley in seiner ersten Saison gemacht hat, so cool, aber ist das jetzt 12th Overall Pick wert und was ist dann die Zukunft? Also ich sehe den Wert null.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, rein aus Storyline, weil wir ja gerade über Storyline reden, es wäre ja etwas,
also ich weiß ja, dass du das Null siehst. Ich weiß, für dich, also es ist ja dann auch aber deine eigene Wertetabelle auch, wo du sagst, ein Running Back muss so und so viele Yards haben, damit er sich lohnt, an 12 zu picken und auch da, und ich glaube, das sieht dann, kann auch einfach NFL-Teams für sich anders sehen. Ne?
Ja, dass Jerry Jones es anders sieht, ist mir fast bewusst, dass das hat Probleme.
Ja, ja.
Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das so eintritt, ist relativ hoch.
Ich sag mal so, es gibt ja auch den Ansatz, also klar, wenn du in Long-Term denkst und so und auch mal den Super Bowl-Shot, dann musst du einfach mal die High-Value-Positions nehmen, immer, egal was ist, du musst immer die High-Value-Positions nehmen, die du besetzen musst, mit der Hoffnung, dass die hitten. Und wenn die nicht hitten und das ist ein Risiko dabei, machst du es einfach auf immer wieder neu, damit du irgendwann an den Spot kommst, dass du ein tiefes und breit aufgestelltes, starkes Roster hast. Aber es gibt auch einfach den Ansatz, dass ich möchte erstmal Spiele gewinnen und dann willst du einfach auf den besten Spieler nehmen, der einfach safe hittet und safe für dich oder möglichst safe für dich ein NFL-Spieler ist. Mhm. So, nächste Storyline.
Welche nehme ich denn? Habe ich hier irgendwas, was noch zu Dallas passt? Ich glaube nicht, nein. Komm, ich wechsle es. If you can't beat him, join him. Ich habe hier stehen, Ronnie Stanley zu den Kansas City Chiefs. Ist in seiner Karriere 0-4 gegen die Chiefs gegangen. Der hat jetzt die Schnauze voll. Sagt, ich unterschreibe den Deal.
Das war krass.
Bei den Chiefs, geht dort auf Tackle, bin 31, mach ein Prove-It-Year oder mach 2 Jahre mit einem adäquaten Preis und guckt euch den Ring chasen gehen mit Paddy.
Das wäre krass.
Fühl ich.
Das wäre ein krasser Move. Ist wahrscheinlich ein Move, der passiert.
Da habe ich gestern schon drüber gesprochen, oder?
Ja.
Hat mir in der. Hat
im Arztbesuch.
Also ich habe, glaube ich, Tyron Smith oder Ronnie Stanley reingeworfen, beide als.
Ja, fühle ich beide.
Ja.
Aber Stanley noch ein bisschen mehr.
Ja, safe. Also,
ich fand
Tyron Smith wird halt safe. 10 Spiele nicht spielen.
So.
Ja, und wie gesagt, Ronnie Stanley.
Wenn es halt die letzten 3 sind, ist alles egal.
So. Und wie gesagt, mit das Deadline 0-4 gegen die Chiefs, der hat einfach die Schnauze voll jetzt von dem. Sich das immer anzuhören von wegen, wir sind soweit, wir sind jetzt das Team. Nee, der sagt, kein Bock mehr.
Kann ich verstehen. Dann kommt Lamar dahin, zersägt sie endlich mal und er denkt sich nur so, Bruder.
Was soll die Scheiße, ja.
steht dann halt auch schon in der Überschrift, ist in der Express die Überschrift schon geschrieben, Stanley scheitert schon wieder im Chiefs-Ravens-Matchup, diesmal ist es nur ganz anders.
Diesmal
nächste Storyline, Valentin.
Ja, ja, die hab ich schon mal angesprochen gehabt, kurz, aber ich find's nach wie vor einfach witzig. Shadur Sanders fällt auf die 6, geht nach Las Vegas, dann haben wir die Persönlichkeiten Shadur Sanders, sein Vater, Brady, Chip Kelly, Pete Carroll und alle zusammen in Las Vegas. Sign me the fuck up. Also das ist einfach, da werden Sachen passieren, die wir uns noch gar nicht ausmalen können.
Ey, wie
das
hieß doch mal diese Comic-Serie mit diesem NFL Heights, die, ich glaube, die war von Bleacher Report. Die haben teilweise immer so eine Woche, wo die so die NFL parodiert haben. Das wäre perfekt. Die sollen genau diese Zusammenstellung alles so als Comicfiguren machen und wöchentliche Sketches. Finde ich super.
Habe ich ähnlich auch. Ich habe es ein bisschen anders formuliert. Ich habe geschrieben, ich möchte, dass Shadur Sanders zu einem relevanten NFL-Team kommt. Ich habe keinen Bock auf Shadur Sanders. Ich sag's jetzt einfach bei den Tennessee Titans, so kleines Team, wenig Augen, kleiner Markt, so, da habe ich einfach keine Lust drauf. Ich möchte, dass der bei einem Team spielt wie den Raiders, wo er halt gegen die Chiefs spielt, wo er gegen Harbaugh spielt, wo er gegen Peyton spielt, wo das Stadion was fetter ist, ein Team, was dann auch irgendwie pompös wirken möchte. Ich habe keine Lust, dass der einfach nur ein Footballspieler ist. Ich möchte, dass der seine komplette Persönlichkeit einmal auslegen muss, weil die Fallhöhe ist halt riesig. Entweder geht das richtig gut und das wird der größte Superstar, den wir jemals gesehen haben in der NFL, oder das ist nach 3 Jahren Meme-Begleitung einfach ein 3-and-done-year von Shadur Sanders. Dann kann der überlegen, ob er in die Richtung geht, ich werde Geno Smith und mache einfach den ruhigen Backup, oder ich werde Jameis Winston, so. Da habe ich halt Bock drauf. Deswegen will ich, dass es ein relevantes Team wird.
So, habt ihr beide einen Shadur-Take? Ich habe auch einen Take. Soll ich noch direkt reinwerfen?
Ja, dann haben wir direkt.
So, guck mal, haben wir drei Shadurs haben wir hier. So, bei mir ist die Überschrift, alle glauben, es sind die Giants und am Ende werden es die Jets. Sanders wird QB1 für Aaron
Glenn. So bin ich nämlich auf das Ding gekommen, weil ich gesagt habe, ich habe mir alles angeguckt, meinte Shadur Sanders, wo packe ich ihn hin? Und dann bin ich eigentlich gekommen, mir ist egal wohin, Giants sind noch was anderes, wenn ich jetzt neutral drauf gucke. Hauptsache nicht die Tennessee Titans und dann ganz ehrlich, Hauptsache auch nicht die Cleveland Browns, weil da erwarten wir Failure. Ich habe genau das gedacht. Ich habe gesagt, lass es die Raiders, lass es die Giants oder lass es die Jets sein. Ja. Und ich glaube, dass die Jets auch wen picken werden.
Also bei mir im Szenario wärst du nämlich dann, Titans gehen auf Ward, Browns kriegen die offene Ablehnung der Familie Sanders zu spüren, die einfach sagt, vergiss es, könnt machen, was ihr wollt. Also wenn es einen Protest gibt, dann glaube ich bei den Browns, weil es da einfach einen legitimen Case für gibt, weil die Brand Sanders da, glaube ich, und darum geht es bei der Familie, also muss man ja trotzdem sagen, bei der Familie auch immer drum, offensichtlich mehr Schaden, glaube ich, am Anfang annehmen wird, als sie was gewinnen kann. Giants gehen Hunter, habe ich gesagt, Patriots, Jags, jeweils BPA, Vegas kriegt eine Lösung vorher hin, die ich gleich auch noch präsentieren werde, und die Jets fallen dann einfach in das Glück mit Shadur Sanders rein, weil ihn keiner vorher picken wird.
Kommt der Nudelarm ins MetLife, super. Ey.
Mit der Reihenfolge wäre ich absolut zufrieden. Von daher, ich war ja am Ende der Saison aus persönlicher Verzweiflung, habe ich auch schon gedacht, komm, scheiß drauf, alles einfach dafür, dass Sanders, und habe mir selber versucht, mich einfach in diese Hype-Fröhlichkeit reinzureden, von wegen, weißt du, so große Stadt, so ne, und großer Name, komm, das wird schon passen, die kommen zusammen. Aber nachdem ich jetzt angefangen habe, Tape zu gucken, sage ich, um Gottes Willen, bitte nicht. Deswegen möge er bei den Jets landen.
Da bleiben wir doch thematisch nochmal bei Shadur. Ich habe noch eine und danach ja noch auch zu Travis Hunter, vielleicht passt das auch. Aber die zu Shadur noch. Shadur Sanders, wo auch immer er spielt auf jeden Fall nächstes Jahr, das ist mein Wunsch, gegen Travis Hunter als Cornerback. Wirft eine Interception.
Oh.
Und dann will ich die Kamerainstallation, die sonst immer auf Taylor Swift geht, will ich auf Deion Sanders haben in der Loge und einfach nur das Bild sehen. Direkt danach, wenn es passiert.
Meinst du, Travis Shadur Sanders macht den Urjubel, wenn er den Pick holt, den Sanders immer macht? Sanders hat doch, ich glaube, der müsste einen Deal vermutlich mit irgendeiner Uhrenmarke haben. Und der hält ja immer so den Arm nach oben. Bei Nike machen sie dann immer ein It's Time irgendwie so. Das wäre geil, wenn Travis Hunter ihn dann...
It's time.
Ich will es sehen, dass Travis Hunter Shadur Sanders intercepted, Dion im Stadion ist, und dann will ich einfach die Reaktion sehen.
Finde ich sehr geil, weil Travis Hunter, habe ich überlegt, ob ich ihn zu den Cowboys packe, weil das würde ich auch sehr, sehr gerne sehen, weil ich einfach finde, passt einfach perfekt hin. Ich habe auch noch halb was zu Shadur Sanders, und zwar, ich brauche einmal im Draft, einmal im Jahr, diesen einen Quarterback, der den riesen Jump macht, den keiner vorher hat kommen sehen, der dann auf einmal in die Top 10 gejumpt wird und der den Draft-Hype mitnimmt und dann alles so ein bisschen aufwirbelt, wer wo liegt, damit wir die Diskussion haben, wer ist eigentlich die Nummer 1 und ich brauche einen, der von QB1 bis QB5 in jeder Liste drauf ist, dass wir alle über ihn diskutieren. Und ich habe geschrieben, ich brauche, dass Jalen Milroe den Jump in die Top 10 macht und vor Sanders gepickt wird. Ich brauche das. Ich brauche, dass Jalen Milroe wird den Besten. Und jetzt habt ihr es schon mal hier zuerst gehört. Jalen Milroe wird von allen Quarterbacks den besten Combine und den besten Pro Day haben. Habt es hier zuerst gehört, garantiere ich euch, weil er einfach diese 70-Yard-Bombe werfen wird, dann läuft er noch irgendwie eine 4-5, dann ist der riesengroß, dann ist der riesenschwer und dann werden alle sagen, Upside, 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 hat in der SEC gezockt, richtig guter Typ, den müsst ihr holen. SEC. Der braucht noch was Development als Passer, aber wir haben schon so oft gesehen, das funktioniert und ich nehme lieber einen Jalen Milroe, als dass ich den Completion King Shadur Sanders nehme, sind zwei Quarterbacks auf dem anderen Ende des Spektrums. Der eine ist der Completion Guy, der andere ist der Big Arm Guy. Wenn er das richtige Team findet, muss ich ihn draften und der ist einfach ein Physical Freak und ich brauche das jeden Draft. Ich muss diesen Quarterback jeden Draft haben, sonst ist es langweilig, sonst ist diese ganze Combine-Sache auch sinnlos, wenn wir das nicht haben und dann hoffe ich, dass Jalen Milroe auch nach vorne jumpt und dann auch von irgendwem gepickt wird und das irgendwer macht. Das ist mein ganz, ganz großer Wunsch.
Für nach dem Combine gibt es ja immer diese Athletic-Score-Grafiken. Ja,
explodiert, ne? Bei Milroe.
Wo er ja, wie du sagst, wahrscheinlich alles abreißen würde. Da wird es ganz unten einen Reiter geben mit Handsize und dann ist er im 1% perzentiert. Ja,
das ist ja
das, worüber alle reden werden.
Sein Knock.
aber geil, ja, fühle ich auf jeden Fall.
Ich hab auch einen Tag zu ihm.
Milroe?
Ja.
Krass.
Ich habe bei Jalen Milroe geschrieben, die QB-Class ist so langweilig an der Spitze, dass Jalen Milroe die softe Version von Anthony Richardson würde in ein Team
gehen. Ja, natürlich, das ist er.
Ne?
Er ist aber, das ist das Lustige, er ist der schlechtere Athlet, aber der deutlich bessere Passer. So,
und ich bin aber nicht so weit gegangen. Ich habe gesagt, ich habe auch ein konkretes Team. Die New Orleans Saints gehen den Jalen Hurts weg und picken ihn in der zweiten Runde mit ihrem, die sind rund auf 40. Stelle.
Buh.
Und
warum?
Weil er da genug, weil er vorher nicht gepickt werden wird, weil, wie gesagt, die
langweilig.
QBs. Warum langweilig? Jalen Hurts Storyline, dann geht er zu Kellen Moore, der mit dem Quarterback gearbeitet hat, hat bei den Saints die notwendige Ruhe, dass er ihn auch entwickeln kann, weil jeder weiß, dass die Saints nicht gut aufgestellt sind, also hat tendenziell von der Storyline auch vielleicht dieses eine Jahr mehr Ruhe. Dementsprechend glaube ich, die Saints packen in der zweiten Runde rund um 40 Jalen Milroe an.
Ich kann nur Mittelweg gehen, ich sage New Orleans Saints on 9, ich brauche Jalen Milroe in der Top 10, ich brauche den Hype.
Taysom Hill und Jalen Milroe in einem Set.
Es ist halt wirklich, der ist halt im Endeffekt wie Taysom Hill vom Running Steel.
Geil, dass der Taysom Hill, ich habe einen Taysom Hill Storyline.
Ach, ja, dann bitte, ey.
Ich habe gesagt, Kubiak nimmt Taysom Hill mit nach Seattle und lässt ihn da auch alles spielen, was ich ja nach wie vor nicht geil finde. Aber also ich finde, er sollte Running Back spielen einfach nur. Aber Kubiak nimmt ihn mit. Sean Payton hat ja Taysom Hill unlocked, aber letztes Jahr, Taysom Hill, wenn er gespielt hat, hat er ja gefühlt immer geballt. Also Kubiak hat ja nochmal eine Schippe draufgelegt, so ein bisschen, was Taysom Hill Production angeht. Und ich will einfach nur sehen, wie Gino vom Platz trottet, Taysom Hill reinkommt, eine Interception wirft in der Red Zone, die genauso bodenlos ist, wie Gino es gemacht hätte, und dann einfach alle ausrasten. Finde ich auch eine 10 von 10.
Finde ich gut.
Du hast aber auch Takes mit in die Season genommen dann, ne?
Was meinst du?
Weil du hast ja so...
Also quasi wie die Off-Season-Take sich in der Season entwickelt.
Ja, genau. Das habe ich gelassen, ja. Leider. Schade. Ich hab mich an die
Überschrift. Ich wollte nur die.
Das nee, du Bild hast es schöner gemacht. Das ist viel geiler. Du bist nämlich noch mit Outcome reingegangen. Finde ich gut. Ja, ich glaube, das war's mit mir zum Draft. Nee, ich habe noch eine Sache zum Draft. Ich habe noch eine Sache zur Offseason, die gekoppelt ist. Nee, zwei Sachen zum Draft. Eine Sache, die ich mir wünsche, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das Outcome ist. Und mir ist ja auch ein bisschen bei den Giants egal. Vielleicht, wer der Head Coach bzw. GM bleibt. Natürlich wäre ein Wechsel ist nicht mal gut. Aber ich glaube, Qualität spricht für sich und wenn du nicht erfolgreich bist, dann ist auch irgendwann deine Zeit vorbei. Und dann muss ja das neue Regime das vom alten Regime übernehmen. Und dann ist ja immer am besten, wenn man so draftet oder so gedraftet hat und so eine Offseason vorgegangen ist, dass das möglichst langlebig ist, also Best Player Available geht und nicht einen Quarterback nimmt, nur weil man einen Quarterback haben will. Ich wünsche mir, dass die New York Giants an Nummer 3 Kader bekommen. Ich weiß, dass die Giants Thibodeau haben und ich weiß auch, dass die Giants Burns haben und so, aber ich bin von dem, was ich gesehen habe, ein absoluter Kader-Fan. Defensive End von Penn State ist, glaube ich, ein richtiger Difference-Maker, ist auf einer Premium-Position, ist ein krasser Edge-Defender und ich habe echt einen Wunsch, dass die Giants irgendwie eine Quarterback-Lösung finden, die nicht ist ein Quarterback an 13 mehr nicht Cam Ward heißt. Außer Cam Ward will ich keinen Quarterback gerade an der 3 haben. Da habe ich irgendwie Bauchschmerzen mit. Kann natürlich auch gut gehen. Ich möchte, dass die eine andere Lösung finden und dann an Nummer 3 Best Player Available gehen und dann die High Premium Position auf der Edge nehmen mit Kader. Das ist ein ganz krasser Wunsch von mir.
Komm, weil du die Giants jetzt gerade reingenommen hast, mach ich jetzt direkt mal den Anschluss. Das ist ein absoluter Realitätscheck, den ich mir auch wünsche. Der steht ja auch jetzt gerade in den Medien drin. Ich sag, die Giants finden einen Weg für Stafford und draften Day 2 einen von den Jungs, die da reinfallen. Jackson Dart, Kyle McCord, irgendwie sowas. Was wer auch immer ihnen gefallen wird. Und sie gehen offiziell den Green Bay Packers Jordan Love Weg und werden jemanden auch 2 Jahre sitzen lassen. Und sich einfach erstmal ihren Arsch retten und beziehungsweise versuchen, ihren Arsch zu retten mit einer Lösung mit Stafford. Werden dafür übrigens auch, glaube ich, nicht den dritten, third overall, also, glaube ich, nie im Leben, dass er dafür bezahlt werden muss. Dementsprechend kriegen sie auch an 3 dann Travis Hunter. Das ist meine Prognose für die Giants. Also dafür.
Würdest du Hunter über Kader nehmen oder ist der Kader schon weg?
Ich würde Hunter über Kader nehmen und wow. In der Free Agency würde ich mir dann versuchen, noch einen Veteran Rusher zu holen.
Du bist als Giants an 3 bisher echt auf einem geilen Spot, wenn du sagst, Quarterback ist nicht unser Jahr und hoffst, dass Quarterback 1 und 2 gehen, weil also viele Experten da draußen sagen jetzt, okay, es gibt eigentlich 3 Blue-Chip-Spieler in diesem Draft, also Blue-Chip so die sichersten, die Difference-Maker, Mason Graham, Abdul Carter und Travis Hunter. Und du kannst dir dann einfach einen aussuchen,
ja.
Den du am geilsten findest.
Kannst vor allem alle, also kannst Kader.
Kannst ist, alle gebrauchen auch.
Ja.
Also stell dir mal einen Mason Graham vornehmen, den Dexter Lawrence, so, ciao.
Ja, ich glaube halt, dass die Giants dann tendenziell eher Travis Hunter nehmen, weil sie auf
Cornerback
halt
gar nichts haben. Das ist immer das Problem bei Giants. Also das ist dann der Realitätsfaktor. Ich glaube, wenn die Giants an 3 sind, Kader noch da ist, Hunter noch da ist und Hunter ist, also es gibt ja viele, die sagen, oh, ich habe gesehen, der ist nicht der Top-DB, aber der ist halt, was sein Ceiling angeht, von seiner Athletik, ist der halt einfach, also wirklich, das ist ein One-of-One halt wirklich, ja. Das ist ein Next-Level-Athlete, so, ist es, glaube ich, schwierig für die Giants dann nicht Hunter zu nehmen, weil sie einfach halt so beschissen besetzt sind auf Cornerback.
Und du hast halt letztes Jahr auch ein Investment auf Edge nochmal getätigt, ne, mit einem teuren Trade und mit
das ist halt einem das
fetten
Ding.
Vertrag, den du da auch reingeworfen
also
hast.
Also realistisch gesehen, wenn die Giants in der Free Agency jetzt nicht hart Cornerback attackieren können und dann gesetzt sind, sagen wir jetzt mal, Stephon Gilmore kommt nach New York, so, und sie kriegen wie noch einen zweiten Veteran oder so, oder fühlen sich dann solid, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie Kader über Hunter nehmen, weil das die Herangehensweise von Joe Schön ist, zu sagen, Premium Positions, High Value Positions, an der 3 ist Kader High Value und Cornerback ist es nicht. Mit der realistischen Situation, dass die New York Giants besser werden müssen und Spiele gewinnen müssen und das Defense Backfield absolut bodenlos ist, was da rumläuft und die D-Line grundauf solide, wenn nicht sogar gut, dann musst du halt Travis Hunter hier nehmen. So.
Ja, dann bleibe ich direkt bei Travis Hunter, weil ich habe auch noch einen Take zu ihm. Das Geile an Travis Hunter ist ja, dass er theoretisch ja sowohl als Receiver als auch als Cornerback gedraftet werden würde. Und der ist ja theoretisch ein Spieler an beidem. Er hat ja im College beide Seiten des Balles gespielt, was absolut crazy ist. Und viele sagen ja, in der NFL schafft man das nicht. Das heißt, er muss sich für eine Seite entscheiden, was ich auch glaube. Aber was ich möchte, ist, dass er eben beide Seiten des Balles spielt. Ich möchte, dass Travis Hunter beide Seiten des Balles spielt und damit der Beweis ist für das erste menschliche Alien auf diesem Planeten. Und das finde ich einfach überragend. Und die Sache, die ich sehe, gerade weil, wie du es auch gesagt hast, mit Joe Schön und den Giants, Cornerback und Receiver sind ja beides Premium-Positions. Und wenn du sagst, ey, wir sind als Giants, wir sind hier auf 3, wir brauchen so viel Spieler in unserem Roster, lass uns doch den Spieler nehmen, der zumindest 1,5 Positionen von Premium-Positions irgendwie füllt. Lass uns den Fulltime als Corner spielen, Premium-Position, und dann bringen wir den meiner Meinung nach nur in der Red Zone rein, als Wide Receiver 2, neben Malik Nabers,
und
who
so
says no.
Short and third,
und wenn er wirklich ein Alien ist und 2 Herzen hat und keine Ahnung, 3 Lungen, dann spielt er halt einfach komplett durch. Ist mir egal, ich safe einen Roster-Spot. Gib mir.
Aber weißt du, was das für ein wissenschaftliches, also was das für ein wissenschaftlicher Datensatz für die NFL wäre für die nächsten 10-12 Jahre, wenn das dann wirklich so spielt? Oder
das Ding ist ja
sorry,
nur.
Die Story, die ich mir wünsche, fällt mir jetzt gerade ein. Medical, Travis Hunter, er hat 3 Lungen.
So. Aber das Ding ist ja, dass Travis Hunter nicht beide Seiten spielen kann, der NFL, ist ja genau wie meine Aussage mit den Lateral Passes 20 Yards down the field. Das ist ja nur so, weil ich ja einem Weg folge von einer Überzeugung, die ich habe aus meinen Erfahrungen. Das heißt ja nicht, dass ich sage, ich habe das 100 Mal gesehen, es hat nur 90 Mal funktioniert. Bei Travis Hunter ist ja genau dasselbe. NFL-Spieler sagen, das ist unmöglich, aber es hat er auch einfach seit Jahren kein NFL-Spieler mehr versucht, das zu implementieren.
Wisst ihr, wer einer der erfolgreichsten war, der das gemacht hat?
Sanders.
So. Deion Sanders war ja einer der erfolgreichsten, die beide Seiten des Balles gespielt haben.
So.
Und aber wenn, das war halt wie vor wie vielen Jahren?
Was war das, 90? 20?
Was?
20? 20?
So. Länger. Und jetzt guck mal, das letzte Mal, dass wir das bei einem Spieler gesehen haben, der das im College gemacht hat, war Jabril Peppers bei den Michigan Wolverines, aber das waren halt zwei völlig andere Positionen, wo ich dann auch einfach als NFL-Team hingehe und sage, wo ist für mich der Benefit, einen Spieler Safety und Running Back zu spielen? Da ist der Wear and Tear einfach groß, also wo move der die Needle? Für mich keiner gameplant, für mich, wenn Jabril Peppers, auch Miles Jack zum Beispiel, Miles Jack von UCLA, der dann bei den Jacksonville Jaguars war, war auch Linebacker, Running Back. Wo habe ich da die Edge, wenn ich meinen Linebacker, Runnerback spielen lasse? Da verändert sich ja nichts für die Defense. Während Travis Hunter ist ein Gameplan-Ding. Also wenn jemand Receiver und Cornerback gleichzeitig spielen kann, hat für mich mehr Value als Coach, als wenn ich jemanden Linebacker, Runnerback oder Safety, Runnerback.
So eine zwei wertvolle Positionen mit mehr Impact.
Ne? Ja, und es ist halt einfach Gameplanning. Ne? Also ich Gameplane dafür, wenn Travis Hunter als Slot spielt, genauso wie ich sein Skillset einsetzen kann. Das Skillset verändert sich nicht, wenn ich einen Safety, Runnerback spielen lasse. So, da ist die Needle. Einfach der Unterschied ist dann einfach nicht so groß. Ist ja der Dreamway. Ich habe eine Sache, ich glaube, das würden wir alle unterschreiben. Ich habe ja eben schon über die Eagles gesprochen. Und das ist wirklich eine Sache, die ich mir. Also ich wünsche mir fast nichts so sehr wie das bei den Eagles. Ich wünsche mir, dass die Eagles keinen Lucky Premium Pick spät in der ersten und in der zweiten Runde machen können, weil irgendein Superstar slidet wegen irgendeiner Scheiß-News, die Big Dom innerhalb von einer Woche fact-checkt, mit allen redet, mit dem Kunstlehrer, mit dem Hausmeister an der Highschool geredet hat, mit der Grundschullehrerin geredet hat und sagt, nee, das ist ein ordentlicher Junge, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass die auf einmal, keine Ahnung, McMillan spät in der ersten Runde bekommen und auf einmal einen Top-Premium-Outside-Nummer-1-Wide-Receiver wieder haben. Wir uns alle denken, wie konnte das passieren? Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir dieses Jahr im Draft, dass das nicht passiert, dass die nicht schon wieder diesen krassen Slide bekommen, diesen Top-Spieler bekommen.
Ja, fühle ich.
Das wäre
quasi langsam.
Wird die komplette Liga applaudieren, wenn das nicht wieder passieren würde. Ja, ich guck mal, was habe ich denn jetzt hier noch? 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 5 Dinger. Komm, wir machen jetzt einen, weil das.
Wir hatten noch keine Überschneidung, ne? Finde ich krass.
Du hast noch 5? Ich habe nur noch 4.
1, 2, 3, 4, 5. Ich sehe irgendwie gerade noch 5.
Also ich habe auch nur noch 4. Ich habe nur noch 3.
Ja, ja, du hast ja auch angefangen. Bei dir macht das Sinn.
Keine Ahnung.
Du hast einen mehr gemacht.
Eins,
aber ist egal.
3, egal.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, wo wir hier gelandet sind. Ich habe. Der ist jetzt kein Riesen-Check, aber es wäre eine historische Sache. Die Raiders bringen ihren 2014, 2015 First-Rounder wieder nach Hause in der Free Agency. Das sind einmal Khalil Mack, der eine unfassbare D-Line bilden wird mit Crosby, Wilkins und Kunz, die werden sie auch noch resignen, werden dann versuchen, damit eine Murder-Rotation aufzubauen und auch, nennen wir ihn jetzt einfach der verlorene Sohn, Amari Cooper kommt zurück zu den Raiders, ist jetzt auch Free Agent, wird zumindest neben Jacoby Myers seinen Platz einnehmen.
Weißt du, was da der Sell-Pitch sein wird?
Was?
Weißt du, was da der Sell-Pitch sein wird?
Nein.
Keine Sorge, Murray, diesmal wirst du auch nicht mehr auf Asche getackelt.
Stimmt, richtig. Diesmal musst du nicht an der Third Base starten. Ja.
Dass das so eine Superliga wie die NFL überhaupt erlaubt hat.
Das ist crazy. Das ist nach wie vor mindblowing, dass die in dem Baseballstadion gespielt haben und die Leute einfach auf Asche getackelt wurden.
Ja.
Ja.
Safe.
Sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, passt. Alles gut. Das war der Take. Das war einfach der Take. Und wer ihnen den Ball zuwerfen wird, werde ich
bring him home, hast du gesagt.
Bring him home. Bring him home. 10 Jahre später, bring him home.
So, ich hebe mir meine Beste auf jeden Fall zum Ende auf. Wen nehme ich denn jetzt hier noch? Komm, die handeln wir schnell ab. Dylan Gabriel, einer meiner Lieblingsquarterbacks im kommenden Draft, wird von den Dolphins gedraftet in der zweiten Runde. Beide Lefties in einem Team.
Das passt in der zweiten von der Story. Runde?
Ja.
In der zweiten Runde, der Mann mit den zu kleinen Händen, zu kleinem alles.
Spoiler Alert, Dylan Gabriel ist bei mir gerade QB2.
Boah. Tough.
Also ich würde den in der ersten Runde nehmen, aber
Was hat der für ein A-Dot?
Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Aber okay. Ich finde es einfach geil, dass beide Lefties in einem Team spielen.
Okay.
Würde ich von der Storyline führen.
Zweite Runde.
Beide auch gleich groß ungefähr.
Also zweite Runde wäre schon krass für die Dolphins, die ja committed sind auf
Tour. Deswegen holen sie auch in der dritten. Ich will nur auf jeden Fall, dass er da landet.
Okay.
Ja, als Tour-Backup.
Als Tour-Backup, ja.
Ich gucke gerade nach dem Adult von Dylan Gabriel.
Ach, von Dylan Gabriel. Ich weiß nur, dass Dylan Gabriel gefühlt in allen so Measurement-Sachen, ne, kleine Hände, kleiner, also von Körpergröße auch nicht so Größe, kleinen Frame, das hatte ich halt gelesen. Ich frage mich halt immer, das beißt die Leute halt am Ende halt schon, ne? Also deswegen bin ich wegen zweiter Runde.
Adult von 7,0
gespielt. Aber auch QB2.
Mhm.
Krass, okay, QB2, ich bin gespannt. Mit der Aussage freue ich mich ja noch mehr auf unsere
also zumindest jetzt mein erstes Ranking.
Okay.
Aber
Dylan Gabriel, ein ADOT von, was ist es, 7,0 und hat dieses Jahr in 14 Spielen nur 15 Big Time Throws gehabt.
Ja, na gut. Halt Oregon, ne?
Halt Oregon.
Halt Oregon, halt Bo Nix, ne?
Halt Justin Herbert.
Mal gucken, was hatte Bo Nix in der Offense? Das ist ja ein guter Vergleich.
Bo Nix ist ein guter, würde ich sagen, check einmal kurz Bo Nix, damit wir ja schon mal einen Vergleich haben, wobei ich gefühlt...
20. Aber Bo Nix hatte ein deutlich besseres Offensive Grade. Als der Bo Nix war letztes Jahr, hat einen 93er Grade, war der zweitbeste Quarterback hinter Jaden Daniels.
Aber da
Dylan Gabriel ist Platz 15.
Dylan Gabriel hat die Erfahrung aus seiner Seite auch.
Hexerei letztes Jahr möchte ich dem eh nicht widersprechen.
Ist ehrlich wichtig.
Ich glaube,
er hat die NFL ein QB Development Problem hat. Dann sind die Quarterbacks, die mehrere Jahre in der NFL
Star. Ich bin voll bei dir. Ich musste nur lachen, weil das sind ja so Floskeln, weißt du? So Floskeln, die einfach.
Aber es ist echt ein Ding, worauf ich geachtet habe. Ich habe bei jedem QB Prospect mir angeguckt, ist wie viele Spiele er aktiv gespielt hat. Weil das ist ja das Ding gewesen, was das ist ja immer dieses Argument, was bei Brock Purdy auch gerne genannt wird, von wegen, ey, hol dir lieber den Dude, der halt diese 5 Jahre da gezockt hat, oder beziehungsweise der zumindest so 48 Starts halt hat, weil er einfach vom Prozessablauf an so einem Spieltag ja auch ganz anders geschult ist.
Absolut.
Deswegen,
und vor allem auch, also das ist ja auch, da hatte ich mal was gesehen zum Thema Spread Offense, wie die Spread Offense sich entwickelt hat und wo die herkommt und dass früher NFL Pro Style war und dass sich die College Football zu Spread Offense entwickelt hat, aber heutzutage eigentlich Spread Offense in der NFL übergeflogen ist, vor allem wegen des Passing Games und dass man auch meinte, dass die Transition, das Level wird höher in der NFL, aber wenn du viel in einer College Offense gezockt hast, kannst du das in die NFL übertragen, weil die Konzepte ähnlich sind. Wir sehen es ja jetzt an Jaden Daniels selbst in einer sehr exotischen, dann Air Raid angelehnten Offense, kannst du halt dann NFL spielen, weil die Systeme einfach so ähnlich sind, weil diese Dinger inzwischen auch in der NFL gespielt werden oder die Chiefs halt, die primär mit 11 Personnel rauskommen, so. Das ist im Endeffekt eigentlich eine College-Offense, wieso auch ein Patrick Mahomes funktioniert hat, weil ein Andy Reid dieses Potenzial gesehen hat und gesagt hat, ey, ich muss meine Offense verändern, weil sich die NFL weiter bewegt. So.
Ja.
Ich habe noch eine Sache für die Patriots, die ich mir wünsche und auch für den Spieler übrigens wünsche. Ich wünsche mir, dass die New England Patriots T. Higgins holen. Ich möchte, dass Tegens aus Cincinnati rauskommt, dass dieses Hin und Her sich endlich ergibt, weil ich halte es immer noch für unfassbar unrealistisch, dass die Bengals es hinbekommen, auf lange Sicht einen Joe Burrow so zu bezahlen, wie er will, einen Jamar Chase so zu bezahlen, wie er das will und dann noch einen T. Higgins so zu bezahlen, wie er das will und auch ganz ehrlich, wie er es verdient hat am Ende des Tages. Also auch wenn, das ist dann jetzt ich als neutraler Fan, weil ich dann die NFL so beobachte und dann sind wir ja auch mal Fans von den Spielern, die Leute sollen ihre Kohle bekommen, die haben da ihr Leben lang für gearbeitet und T. Higgins hat sich jetzt auch ordentlich verhalten mit den ganzen Franchise-Tags, hat er auch gut Geld bekommen, aber der möchte einfach jetzt bezahlt werden und ich würde mir einfach wünschen, dass der rauskommt und für mich gibt es dann einfach keinen schöneren Spot als bei New England Patriots, weil da ist unser Liebling Drake May, für mich nicht nur ein spielerischer Liebling, weil ich einfach sehen möchte, wie er sich entfalten kann, wenn er diesen Nummer 1 Guy bekommt. Wir haben es ja bei Josh Allen damals gesehen oder auch bei vielen anderen Quarterbacks, wenn die ihre Nummer 1 Anspielstation haben, wie das ihr Game elevated und wie das eine Struktur geben kann für diese Offensive. Aber auch weil Drake May einfach ein unfassbarer Sympath ist. Deswegen ist das für mich eine perfekte Hochzeit zwischen diesen beiden Parteien. Einmal, dass Tegens zu den Patriots geht und dann wünsche ich mir auch noch für die New England Patriots, dass sie an der 4 Offense-Tackle Nummer 1 gehen. Ich möchte nicht, dass die defensiv gehen. Da würde ich mir übrigens auch nicht Abdul Kader wünschen als Defense End, auch wenn es sehr, sehr gut passen würde. Und ich glaube, schwierig vorstellen kann, dass das nicht passiert, dass wenn der in der 4 ist, dass die Patriots da nicht zuschlagen werden, weil sie da einfach den Wert sehen. Aber ich würde mir sehr wünschen, im Szenario, wo Abdul Kader nicht da ist, auch da, wo Travis Hunter da ist, dass sie an der 4 sich dazu entscheiden, den Offense-Tackle Nummer 1 von Bord zu nehmen, in einer auch guten Offense-Tackle-Klasse, sich da einfach mit dem Spieler sicher fühlen und dann innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von 12 Monaten einen Franchise-Quarterback gefunden haben, einen Coach of the Year, Mike Vrabel, einen Teambuilder, einen Offense-Koordinator, der mehrere Super Bowls mit dir gewonnen haben und dann einen Right Receiver One hat und die wichtigste Position auf der Offense-Line besetzt haben. Du hast ein richtig gutes Gefühl und ich glaube, wir gucken uns die Patriots nächstes Jahr mit deutlich mehr Freude, mit deutlich mehr Erwartung an. Das ist mein Wunschszenario für die Patriots.
Die Patriots. So, ich finde es gut. Bin Jetzt überlegen, ich habe noch 4 Takes. 2 davon sind, würde ich sagen, so lauwarm, weil wir sie schon haben wir zumindest schon mal gehört, und 2 sind die, was sag ich schon mal, die sind gut. Die sind gut.
Idiot.
Komm, ich fange an mit dem ersten, den ich schon mal gesagt habe, aber ich habe, also das ist etwas, was ich im Arztbesuch schon mal erwähnt habe, aber ich habe da noch einen In-Season-Outcome mit eingebaut, weil das will ich sehen. Also tut mir leid, Aaron Rodgers, vielen lieben Dank, dass du mich damals in Aaron Rodgers sozusagen eingeführt hast, das hast du nicht getan. Vielen lieben Dank, dass du mich damals so schön in die Football-Welt mit reingebracht hast, mit deinen heroischen Taten, mit deiner Art und Weise zu spielen, mit der Art und Weise, wie du Menschen einfach verzaubert hast in deinen Würfen. Leider ist dieser Stern ja irgendwann mal untergegangen und ich glaube auch mittlerweile bist du da angekommen, wo du auch die nächsten Jahre bleiben wirst, nämlich leider im Boulevard und weniger im ernstzunehmenden Sport. Dementsprechend wirst du bei den Pittsburgh Steelers enden.
Alter!
Und
wir haben die Überschneidung.
Ja, also wie gesagt,
ich hab denselben Tag auch.
Ja. Ne, du landest bei den Steelers, bringst halt wie immer Devonta Adams mit, weil die Story, die wird auch nicht auseinandergehen. Die braucht die NFL auch einfach, so wie die letzten 2-3 Jahre von Rodgers aufgebaut worden sind, ist diese Personalie auch auf jeden Fall immer mit dabei. Das große Problem an der ganzen Sache ist, also Mike Tomlin am Anfang, das wird alles funktionieren, auch die Offseason, die wird deutlich ruhiger werden als bei den Jets damit mit Rodgers. Nur In-Season werden wir dann eine interne Schieflage wird sich entwickeln mit George Pickens. Aaron Rodgers und George Pickens werden, nachdem das am Anfang so ein bisschen gehypt wird, werden sie aneinander raten, bis es zu einer Szene kommen wird im Training, wo beide Stirn an Stirn aneinander stehen. Was aber effektiv dafür sorgen wird, dass nicht Aaron Rodgers die Pittsburgh Steelers verlassen muss, sondern George Pickens schlussendlich weggetradet wird.
Jawohl. Und
die Pittsburgh Steelers, das leitet übrigens dann auch den dann das Umdenken bei den Steelers ein, dass Art Rooney? War unter Art Rooney, jetzt, um Gottes Willen. Auf jeden Fall, dass die Steelers-Führung dann sagen wird, okay, Mike Tomlin, der Zauber ist vorbei, die Situation hast du nicht mehr gemeistert bekommen, die Steelers enden womöglich in einem Negative Record und die Geschichte mit Mike Tomlin nimmt sein Ende.
Ich habe genau dasselbe, ich habe Aaron Rodgers zu den Steelers. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche, weil ich habe auf jeden Fall...
Aber mit Drama oder ohne?
Ich bin genau den gleichen Weg gegangen wie Marek. Ich habe auch George Pickens mit reingenommen, also ich habe den Take auch. Mein Szenario ist, dass Aaron Rodgers einer seiner Go-Balls wirft auf die Red Line, auf diese mysteriöse Red Line, aber George Pickens sich beim Release gedacht hat, ha, fuck it, ich laufe die Route nicht zu Ende. Aaron Rodgers wirft einen Pick und dann gibt es dieses Stirn-zu-Stirn-zu-Stirn-zu-Nacht und nicht am Training, sondern an der Sideline beim Spiel gegen, keine Ahnung, irgendein random
Team. Das Lustige ist ja, dass Mike Williams auch bei den Steelers ist, ne?
Ist aber Free Agent auch, glaube ich.
Ja.
Das Art Rooney war richtig.
Ich brauch's, also ich sag mal so, es ist ja im Endeffekt, wir spielen denselben Song einfach nochmal. Also es ist ja wieder, Aaron Rodgers geht zu einem Team, was eine stabile Defense hat, was jetzt aber gewinnt, was in die Playoffs kommt seit Jahren. Und was fehlt diesem Team? Diesem Team fehlt ein Quarterback. Wir machen einfach denselben Song nochmal und meine Hoffnung in ein Wunder ist halt wieder gegeben. Das einzige Problem ist halt nur Arthur Schmitz, so, ne? Also in dieser Offense. Boah, weiß ich nicht. Das ist halt das einzige große Problem, wobei Aaron Rodgers in der Run-Heavy-Offense unter Matt LaFleur ja richtig gut funktioniert
hat. Ey, das Ding ist bei Rod, ich sehe, also rein sportlich, wenn wir das jetzt ganz ohne Dramaturgiewitz sehen, sehe ich ja darin, wir haben es ja in irgendeiner Folge schon mal gesagt, die Steelers wollen defensiv vor halt eigentlich gewinnen. Und sie müssen ja, brauchen einfach offensiv jemanden, der zumindest im Spiel 3-4 Mal stechen kann, aber sie brauchen ja nicht diese 8-9-10 immer erfolgreichen Drives mit dieser Defense, die sie haben. Ich sag mal so, darin kann ich die Hoffnung halt schon verstehen. Nur wie gesagt, mir geht es viel eher darum, dass die Geschichte nachher damit endet, dass Mike Tomlins Karriere bei den Steelers geht wegen Aaron Rodgers zu Ende. Das wäre, weiß ich nicht, es hätte irgendwie was NFL-Episches an sich.
QB-Suche und Failure bei der QB-Suche ist wahrscheinlich der Nummer 1 Grund, wieso Headcoaches gefeuert werden. Nochmal, es hat ja Ben Johnson richtig gesagt, das Outcome einer erfolgreichen Saison hängt maximal daran oder eines Spiels, wie gut dein Quarterback spielt. Wenn du da keinen guten Job machst, diesen Guy zu finden oder diese Performance auf den Platz zu bringen, ist das ein wichtiger Grund, dich zu feuern, weil nichts ist so wichtig wie diese Aufgabe. Ja. Fertig aus. So. Und wenn du das halt nicht kaffst, mit allen Mitteln und Wegeln. Einzige, was ich halt daran habe, ist, ich weiß nicht, ob Aaron Rodgers besser in dieser Offense spielt als Russell Wilson, weil Russell Wilson hat teilweise stückweise echt ordentlich in dieser Offense gespielt. So hatte also wirklich keine schlechte Saison. Nochmal, ich weiß nicht, ob Aaron Rodgers besser in der Arthur Schmitz Offense spielt. Vielleicht kriegt er irgendwie ein Firing von Arthur Schmitz hin oder so und dann sehen wir richtiges Chaos.
Das, ich glaube schon, dass er da besser spielt. Also einfach dieses, bei den Pittsburgh Steelers war ja wenig Kurzpass-Spiel, nur tief und explosiv, und ich glaube, Aaron Rodgers an diesem Punkt seiner Karriere ist dann schon sehr comfortable damit, den kurzen Pass mal zu werfen, weil er den Arm noch hat. Aber
den tiefen Pass meinst du?
Nee, den kurzen, auch die Outroutes und so, um ein bisschen Outside, ja, Outside zu attackieren. Das hat ja Russell Wilson nicht gemacht mit seinem halb nudeligen Arm, den er dann noch hat.
Ja.
Ich glaube, Marek ist dran jetzt, weil wir beide das gleiche hatten, oder?
Ja, ich dachte, dass wir das dann so machen, dass du jetzt eine sagst, weil jetzt muss ich mir wieder noch eine neue ausdenken.
Achso, ja, können wir auch so machen.
Ja.
Muss ja da aus.
Ja, wir wollen ja auf 30 kommen.
Junge, bist du Innovation.
Ja, wir müssen auf 30 kommen. Sonst haben wir den Titel nicht erfüllt.
Aber du hast eins, weil du 1:1 dasselbe genommen hast, meinst du?
1:1 dasselbe. Okay. 1:1 dasselbe. Jetzt nicht mit George Pickens Story und so, aber ich habe 1:1 dasselbe. Aaron Rodgers zu den Steelers und dann darunter, dass Smith, dass Adams auch zu den Steelers kommt, weil es ja einfach Sinn macht, für die Jets ihn zu cutten und dann wird er ja wieder dahin gehen wollen. Und nochmal, Steelers ist ja geile Franchise, so. Ist ja einfach ein geiles Team.
Dann nehme ich jetzt die Storyline, die ich nicht mit aufgenommen hatte, aber die ich mir persönlich sehr wünsche, einfach weil jetzt eine weggefallen ist. Ich will, dass Tank Dell in 2025 doch spielt.
Geil.
Und gesund bleibt und das alles nicht so schlimm war, wie es aussieht, und der Mann nach wie vor eine sehr erfolgreiche NFL-Karriere spielt, weil das ist mein Guy.
Gut, ist die Frage, die wir uns jetzt gerade stellen müssen. Er hat sich halt unfassbar spät in der Season verletzt, was ja der Grund dafür ist, weshalb die kommende Saison wahrscheinlich ja für ihn nicht spielbar sein wird. Sache so.
Gute Storyline.
Aber setz lieber ein Jahr aus, wenn es dich komplett heilt, also wenn es den Heilungsprozess komplett heilt.
Weißt du, da bin ich bei dir. Ich will auf jeden Fall, dass Tank Dell noch eine
geil
Zukunft.
Zurück. Genau, komm geil zurück.
Sobald er auf dem Platz, das vielleicht die beste
Wer Storyline. Wer Comeback-Player auf der Year?
Genau.
So.
Scheiße Award. Ist einfach so.
Ja, aber quasi, bin ich bei dir. Tank Dell, ja. Aber achte trotzdem auf deine Gesundheit.
Definitiv.
Meine Storyline ist, ich möchte Cooper Kupp bei den Washington Commanders. Auch wenn wir davon reden, dass die Washington Commanders dass Jaden Daniels bei den Washington Commanders eine absolute Top-Song gespielt hat, die beste Rookie-Season aller Zeiten, blicken wir auf dieses Commanders-Roster, hatten die im Endeffekt nur einen guten Wide Receiver auf dem Roster, der für sie funktioniert hat, und das ist Scary Terry. Und der hat das erstmal funktioniert, weil er halt Scary Terry ist und mit einer richtig geilen Rakete auf Quarterback gespielt hat. Dahinter kommt dann halt Zach Ertz, und dann kommt halt lange nichts. Und in dieser Offense, die weiter passen will, die weiter den kurzen Pass suchen will, die vor allem auch darauf aufbaut, die Lücken zu finden in der Zone, Option Rounds drin zu haben. Welchen Receiver gibt's besser als Cooper Kupp, der dann hier eine Rolle einnehmen kann und sich dann so ein bisschen Inside mit Zach Ertz abwechselt, wer die 10 Targets bekommt, wer dann das große Game innen drin hat. Und dann haben wir einen schönen Jaden Daniels in Jahr 2, der 2 Veterans auf Inside hat, einen Physical, einen etwas solideren Inside-Receiver, Terry McLaurin draußen, und dann gucken wir uns Jaden Daniels nächstes Jahr nochmal geil an. Ja, ist natürlich als Giants-Fan etwas anderes, aber es ist für mich als Football-Fan, ich habe keinen Bock, sowas wie CJ Stroud nochmal zu sehen, Greatness zu beobachten und dann nächstes Jahr einen krassen Abfall zu sehen. Das macht einfach weniger Spaß.
Geil,
auch wenn CJ Stroud immer noch gut gespielt hat.
Ja, aber geil, dass du Cooper Kupp hast, habe ich auch. Ich hab ein anderes Team genommen.
So, welches hast du?
Aber ich finde den Fit von Commanders finde ich immer gut.
Ja, bei mir ist Cooper Kupp zu den Jaguars. Cooper Kupp hat...
Dir ist bewusst, wie unsexy das klingt, ne?
Warum? Was klingt daran unsexy? Ich komme jetzt
bei uns. Cooper Kupp zu den Jaguars.
Aber es passt von der Storyline.
Ja, die Liam Cohen-Fans. Die kennen sich, Liam Cohen kennt sich. Er war sogar sein Wide Receiver Coach. Und hier, Cohen war ja vier Jahre am Start bei den Rams. Dementsprechend, die beiden kennen sich. Die Jaguars haben mit Christian Kirk wahrscheinlich auch noch eine Situation bezüglich Cap, wo er halt cutbar ist. Die Geschichte mit Gabe Davis hat nicht funktioniert. Dementsprechend, wenn ich die Jaguars bin, und der Tenor war ja alle All Eyes quasi on Trevor oder alles für Trevor zu erledigen. Der neue GM ist ja auch ein Ram.
Ja.
Dementsprechend Cooper Kupp zu den Jaguars ist für mich so ein Ding. Also ich glaube sogar, dass einer von den Takes, der sehr, sehr, sehr hot sein könnte. Wie gesagt, die Verbindung ist da. Ich glaube, ein First-Year-Head-Coach, der Offensive-Minded ist, freut sich sehr, wenn er jemanden reinkriegen kann von diesem Receiver-Kaliber. Klar, mit der Injury-History ist die eine Sache, aber gerade wenn du neu bist als Head-Coach, glaube ich, freust du dich über so viele
sag ich mal, bekannte Leute in deinem Roster auch oder generell in deinem Team, in deinem Staff, mit dem du schon mal Erfolge feiern konntest, dementsprechend Cooper Kupp zu den Jaguars.
Leider sehr plausibel, es halt klingt so unsexy. Ja. Jaguars haben immer so einen unsexy Unterton mit dabei. Sowas wie Cooper Kupp zu den Browns, das klingt nur so,
Gut.
Macht Sinn, aber ist mal so,
Ich habe gestern den 33 Team Podcast gehört und der hat so Boom gemacht in meinem Kopf, weil das eine
Storyline. Und es hat Boom gemacht.
So. Das habe ich vorher nie drüber nachgedacht, aber es macht voll Sinn. Der neue GM ist ja jetzt gerade erst an Bord gekommen und der wird ja vorher nicht von seinem alten Team an irgendwelchen Verhandlungen oder Beratungen ausgeschlossen, weil er weiß ja nicht, ob er den Job kriegt. Ja. Und wenn er nicht den Job kriegt, bleibt er ja da. Das bedeutet, wir sind in der Situation, allein vom Prozess in der NFL, die meisten Teams haben ihr Big Board, was Drafting angeht, ja vor dem Combine schon erstmal ready in der Situation und wird dann nach dem Combine und nach dem Prozess halt noch hier und da ein bisschen adjusted. James Gladstone, der neue GM der Jaguars, kennt einfach das Big Board der Rams und andersrum.
Ja.
Das ist so, weißt du, die Situation kommt ja nicht so oft vor, dass ein GM so spät erst zu einem Team kommt. Die wären ja fast ohne GM zum Combine gefahren. Also das ist ja absolut crazy von der Timeline her. Und der kennt einfach das Rams Big Board und die Rams wissen auch, was James Gladstone an Spielern mag und was nicht. Das heißt, wir haben jetzt zwei Teams von 30, die sehr, sehr gut wissen, welche Teams oder welche Spieler die sexy finden und welche nicht, fand ich eine lustige Storyline.
Was ja
habe ich vorher nicht so drüber nachgedacht.
Ja, was ja übrigens wieder zeigt, wir haben ja über den...
Wird es aber wahrscheinlich, ich will jetzt nicht das komplett den Dampf rausnehmen, aber bei den Office-Jobs wird ja wahrscheinlich ähnlich viel rumgewechselt wie bei den Head-Coaches-Jobs, bei den Coaches-Jobs. Die Wahrscheinlichkeit, dass, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt die wechseln, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Team gut über andere Teams Bescheid weiß, ist ja sehr hoch. Zumindest, dass man irgendwie so Infos...
Ja, aber dann geht's dann vielleicht von Scouts oder so, die wechseln. Ja, aber die haben ja auch nicht immer komplette Einsicht in alle Sachen. Ja. Also James Gladstone ist ja so? Die rechte Hand von Les Snead. So, weißt du, der hat im Zweifel, weiß der mehr als irgend so ein Scouting-Guy, der Northwest macht oder so.
Weißt du, genau, das hätte ich mich auch gesagt. Also von daher ist auf jeden Fall speziell und zeigt ja auch nochmal das, was wir bei den Jaguars ja kritisiert haben, als die Trent Baalke ja deutlich zu spät gefeuert haben, weil sie ja gemerkt haben, dass sie keinen Headcoach kriegen. Das ist ein weiterer Effekt, der
anfällig. Und das ist auch so eine Sache,
die wir angesprochen haben. Wobei das Bigboard, wenn es jetzt zum Beispiel, also es wird ja ähnlich handhaben, das Bigboard bei Joe Schön hing ja auch bei dem im Office und die treffen sich bei dem Office. Also die Einsicht zu haben.
Das Big Board ist aber bei dem digital gewesen. Das macht er im Fernseher aus und dann ist es weg.
Ja, aber.
Und es kommt auch nicht jeder Scout bei Joe Schön ins Office. Weißt du, was ich meine? Die haben ja auch ein Draft-Room-Meeting gehabt.
Das stimmt. So. Aber
Also bei aller Liebe, ich bin nicht bei Valentin. Ich glaube nicht, dass du als kaufmännischer Vertreter der New York Giants, der irgendwie irgendwas in dem arbeitet, zwar im East Rutherford in dem Building, aber
ich frage mal den Markus, wenn ich mit Markus Kunz spreche, muss ich mal fragen, ob der theoretisch Einsicht hätte, ob es eine Datei gibt auf das Big Board oder auf die Enddatei von Rankings von den New York Giants.
So ein Gmail-Dokument.
Das wäre geil.
Ja, was ihr auch betreiben haben. Ja, sowas nicht, aber ne, dass man irgendwie sagt, so Alter, dass man, keine Ahnung, also. Ab wann hört es auf, dass du jemandem vertraust, genau aus dem Grund, dass du sagst, ich gebe also meiner rechten Hand, die hat die Infos noch, aber kein Scout erfährt, wen ich wie wo ranke und kein Scout erfährt, wie ich wen wo haben will.
Ja, aber ganz stark davon aus, dass es da Verschwiegenheitserklärungen und sonst irgendwas bei der NFL geben würde.
Ja, safe.
Safe, also nicht so ungut.
Ich gehe auch fest davon, dass sich da keiner dran hält, Junge.
Ja, aber das auch. Ja, wobei, aber genau
also das. Nur weil ich drüber reden darf, dass bei den Rams Abdul Kader 1 ist, weiß ich ja trotzdem. Und kann dementsprechend meinen...
Ja, genau. Aber damit
das ist dann so... Also es ist dann so, die Rams picken an 8, die Vikings an 9. Du hast irgendwie ein bisschen Scout, bist von Rams gekommen. Ja, also wir würden an 9 Abdul Kader nehmen. Ich glaube, an 9 ist der nicht mehr da. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass der an 8 schon gepickt wird.
Mir geht es, wie gesagt, um den normalen Mitarbeiter im Building, Alter. Da wird safe. Das wird wahrscheinlich Joe Schön und seine 5 Vertrauten.
Aber eine andere Sache, die auch noch gesagt haben, das hat so Full-Circle-Moment. GMs und Scouting-Departments von NFL-Teams, vielleicht auch interessant für alle, die es nicht wissen, die arbeiten ja so ein bisschen azyklisch, ne? Also die arbeiten ja, während die NFL-Saison läuft, arbeiten die ja komplett weg von der NFL quasi und sind im Scouting, schreiben ihre Berichte und sobald die NFL-Saison vorbeigeht, geht das dann zum GM und die ganzen Spieler werden evaluated. Das heißt, der Prozess für diese Draft-Klasse ist ja komplett geleitet worden von Trent Baalke noch. Das heißt, die ganzen Scouts und haben alles nach dem Wissen, sag ich mal, observiert oder so eingeschätzt, wie Trent Baalke es auch wollte und dann auch in dem Format, das Trent Baalke wollte. Es kommt dann ein neuer Chef rein, guckt sich das an und denkt sich,
boah, ihr habt einfach nur Scheiße gemacht, wir machen alles neu. Das ist auch nicht so einfach, glaube ich, für.
Der hat doch selbst den USB-Stick reingesteckt und sich die Infos von den Rams mitgenommen. Ja,
kurze Zeit-Topic. Meine nächste Storyline ist, ich will, dass Joe Milton nächstes Jahr irgendwo Starting Quarterback in der NFL ist.
Ich würde immer noch den dritten darüber werfen.
One-Game-Sample-Size, ich habe genug gesehen.
Mehr haben wir von Penix auch nicht.
So. Matt Flynn hat damit, weißt du, was Matt Flynn früher mal mit einem Spiel für Geld verdient hat?
Ja. Also ich weiß nicht, ob ich einen First-Rounder hinwerfen würde, aber ich würde auf jeden Fall...
Wer hat damals hier,
Matt Flynn verpflichtet? Hier hast du einen First-Rounder für den Guy,
die Seahawks, und dann haben die Russell Wilson gedraftet und das hat er auch nie gezockt.
Genau, das war's. Das war so crazy, Alter.
Ja, ich will es auf jeden Fall sehen. Irgendein Team, Joe Milton, holt ihn euch.
Finde ich gut. Ich bin voll dabei. Joe Milton Hype generell ist für mich zu wenig hochgehalten worden und die Rumors sind zu gering für mich. Und ich weiß nicht, ob es dieses Jahr passiert, aber ich sag, nächstes Jahr nach der Saison 2025, 2026 ist Joe Milton kein Patriot mehr. Wenn er nochmal auf den Platz kommt und der spielt nur minimal gut, die gewinnen das Ding und er spielt irgendwie 2 Touchdown-Pässe, keine Interception, dann ist Joe Milton kein Patriot mehr. Das darf dann nicht weiter passieren. Wo es dann hingeht, weiß ich nicht. Ja. Oder es passiert sogar dieses Jahr, vielleicht zum Browns oder sowas, wird er getradet. Ich habe eine kleine Storyline, haben wir eben schon besprochen und das hast du dann eben so ein bisschen gespoilert. Matthew Stafford bleibt in LA. Also ich kann mir dieses Team nicht vorstellen ohne einen Top-Quarterback. Ich kann mir diese Offense nicht vorstellen. Ich habe sie ja schon gesehen ohne Top-Quarterback. Ich durfte ja dann schon mal ein Spiel von dem mit Matt Ripien kommentieren. Geil. Sean McVay called keine schöne Offense ohne Top-Quarterback. Das funktioniert einfach nicht. Also es ist einfach nicht schön, es ist einfach nicht gut. Die sind dann zu sehr drauf gelastet auf das Running Game. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen und ich will mir keine Rams angucken, die immer so schön sind, die immer so competitive sind, die immer oben mitspielen, ohne einen Matthew Stafford.
Mit Arod?
Boah, das wäre so geil. Ja, das wäre so.
Also so Kieran Williams oder Kieran Williams First Show und dann ein bisschen links, rechts Aaron.
A-Rod nach L.A.
A-Rod nach L.A.
Wäre halt krass, aber...
Dann ist auch der Mittelfinger nach San Francisco nicht mehr so weit. War ja immer sein... Ist ja immer, ich glaube ja immer persönlich, dass dieses die größte Narbe des Aaron Rodgers ist, diese San Francisco-Nummer.
Von Tom Brady auch.
Ja.
Wobei, bei Aaron Rodgers ist es größer. Aber ich glaube auch, die größte Narbe, die 49ers sich da immer zugefügt haben, ist auch, dass sie da Alex Smith gedraftet haben, anstatt einen Hall of Fame Quarterback.
Ja, das stimmt schon.
Deswegen, das wäre krass. Aber ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber sonst, Matthew Stafford in L.A., finde ich, das passt. Der hat sich identifiziert ja auch mit dem Team. Also wenn man hat damit einen Super Bowl gewonnen. Keine Ahnung,
wenn man an Malibu Beach denkt, dann denkt man auch an so einen Matthew Stafford-Dude.
Ja, und das ist das Ding.
Wenn wir jetzt wieder aufs Optische gehen.
Ja, aber bei Aaron Rodgers ist ja das Gleiche.
Der gibt mir immer so Texas-Vibes eigentlich eher. So ein Cowboy-Hut.
Aaron Rodgers?
Ja, dem Cowboy-Hut mit so einem
Mastisch. Kommt aus Kalifornien, ne?
Ja,
klar, der ist Kalifornien. Ja, deswegen ist er so, deswegen
ja so. Aber mir ging es. Sorry, ich hatte gerade Texas gehört, nicht Kalifornien.
Auf jeden Fall dürfen wir nicht vergessen, Cooper Kupp hat natürlich nicht viel gespielt dieses Jahr. Nummer 1 Wide Receiver ist Puka Nacua. Und einen Quarterback, der es dieses Jahr geschafft hat, Puka Nacua zum Nummer 1 Wide Receiver nach Yards per Route Run zu etablieren. Puka Nacua 2 krasse Seasons in der Zone, das ist einfach Qualität, das ist einfach klasse. Und das will ich eher sehen, dass sie ihn verstärken, dass sie was um ihn rumbauen, dass diese junge Defense besser wird, weil ich möchte, dass er in L.A. bleibt. Weil ich möchte am Ende guten Football sehen und ich glaube, wir sehen mehr guten Football, wenn Stafford bei den Rams bleibt, als dass er zu den Giants geht, zu den Raiders gehen, zu wem auch immer er dann gehen sollte. Ich glaube, da sehen wir nicht so guten Football wieder.
No. Ja. Komm, ich habe noch jetzt, wie viel habe ich? 2 habe ich. Die zwei mag ich. Tag and Trade, Sam Darnold. Die Minnesota Vikings werden auf jeden Fall nicht mit Sam Darnold weitermachen. Die Minnesota Vikings haben im nächsten Draft nur 4 Picks. Dementsprechend ist das Tag von Sam Darnold, der einen Markt haben wird, für mich unumgänglich. Dann wird man nach dem Franchise Tag einen Trade-Partner finden in Form von den Las Vegas Raiders, weil die sehr, sehr viel Munition, aber die haben viel Munition, unter anderem auch 5 Picks innerhalb der 107, haben in der dritten Runde aktuell 2 Picks, die 68 und 73. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen das Paket sein wird, wenn man Sam Darnold ja natürlich auch Geld geben muss, dass der eine Third-Rounder wahrscheinlich so conditional sein wird, dass er zum Second-Rounder werden kann, wenn er irgendwie 70% spielt, irgendwie so die Runde. Dementsprechend generieren die Minnesota Vikings 2 valuable Picks, werden so in die Saison starten, wie du es in deinem Reader gesagt hattest, mit Daniel Jones wahrscheinlich, während J.J. McCarthy noch in den letzten Zügen seiner Meniskus-Verheilung im Start ist und ruhig rangeführt wird. Ich glaube, dass die Minnesota Vikings sich und ihr System und das, was sie gebaut haben, stärker sehen als Sam Darnold ist. Also sie sagen ganz konkret, das, was da letztes Jahr passiert ist, ist unsere Teamstärke und nicht die Stärke von Sam Darnold gewesen. Und vertrauen da auf den Weg, sammeln, wie gesagt, die Munition ein, finden einen Trade-Partner, der QB needy ist, der nicht Bescheid weiß, ob er an 6 überhaupt einen realistischen Schuss auf Quarterback hat, lösen das Problem so vorher und wissen, wie sie in die Saison gehen. Dementsprechend ist Sam Darnold dann ein Las Vegas Raider und bekommt dort den Langzeitvertrag.
Ja, meine neu ausgedachte Storyline, die ich noch in der Hintern hatte, war: Daniel Jones ist Week 1 Starter der Minnesota Vikings.
Das wäre in dem Szenario ja, mein...
Hättest du das jetzt nicht noch extra gesagt, dann würde ich das noch als meine 11. Storyline, beziehungsweise dass wir dann 30 haben, reinwerfen. Aber finde ich gut, weil ich brauche das auch. Also McCaffrey sollte eigentlich fit werden mit dem Meniskus. Das sollte kein Problem sein mit der Verletzung, außer er re-aggravated das. Mit den Wundern der amerikanischen Medizin ist das eigentlich eine Kleinigkeit, die er da hat. Ich kann es mir schwierig vorstellen, dass wenn McCaffrey fit ist, dass sie ihn nochmal resten und nicht spielen lassen. Aber ich will Daniel Jones Week 1 Starter sehen. Ich habe auch ein Bauchgefühl, dass das irgendwie...
Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn Daniel Jones Woche 1, sagen wir sogar, der spielt die ersten 3-4 Wochen, weil die Vikings einfach sagen, ey, selbst wenn wir 2-2 gehen, wir vertrauen darauf, dass wir in der NFC irgendwie in die Playoffs auch reinrutschen. Und auf einmal spielt Daniel Jones irgendwie so ein 3-1-Rekord und spielt davon diese 3 Siegen halt auch noch wirklich gut. Junge, dann sitzen die Vikings-Fans wieder da und denken sich, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Ey, fängt das Ganze jetzt schon wieder hier von vorne an?
Ja.
Ich würde in, also ich würde, aber dann aus New York, ich persönlich als Giants-Fan würde dann einfach nur auch Selbstschutz einfach nur noch lachen.
Also ich hab's ja auch in das Review geschrieben. Ich glaube nicht, dass ein Daniel Jones dasselbe auf den Platz bringt, wie ein Sam Darnold das gemacht hat. Aber ich kann trotzdem sehen, dass er da okay spielt. Ja.
Ja. Ich weiß zwar nicht.
Blasphemy.
Es ist Blasphemy.
Blasphemy.
Weißt du, was auch Blasphemy ist? Dass James Winston noch nicht genannt wurde in dieser Folge.
Ja.
Ich hab händeringend nach einer James Winston Storyline gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden, sag ich ehrlich.
Ja, die ist so offensichtlich.
Retired der geht Mann, zu Saturday Night Live.
Das ist auch eine Storyline, die ich sehen will, aber ich würde ihn ja noch ein Jahr als Starting Quarterback sehen, weil das braucht die NFL einfach. Und wo besser als in New York Media? Und ich weiß, du willst es nicht sehen, aber James Winston zu Malik Nabers, das ist einfach...
Ach, Alter.
Das wird einfach dieses Effort, Malik down there somewhere und dann werden Sachen passieren, die kannst du nicht ausdenken. Also,
jeden Sonntag Triple
Coverage, Malik Nabers, der ausrastet, der sich darüber beschwert, dass er zu viel den Ball bekommt. Ne, das ist ja der Receiver, der sich beschwert, dass er nicht den Ball bekommt, aber James Winston denkt sich, Alter, ich werfe einfach in jedem Play zu dir, egal ob du Triple Covered bist. Ich mach's einfach, ich bin James Winston.
Malik Nabers würde dann einfach den Rekord brechen für die meisten Targets, die ein Receiver jemals in seinen ersten beiden Seasons bekommen hat.
Nee, ich will sehen.
Finde ich immer noch krass.
Es muss passieren.
Das wäre eines der schlimmsten Szenarien.
Jede Woche ein James Winston-Interview mit irgendeiner Frage, die so ein bisschen provokant gestellt ist, wo er einfach mit seiner Art dann irgendwie darauf antwortet. Das ist einfach, muss man sich angucken.
Ich würde weinen aus Trauer, wirklich.
So.
Ich würde einfach nur aus Trauer weinen.
Finde ich gut. Also wie gesagt, das würde mich exciten, zumindest diese Spiele dann wieder zu gucken, der Giants. Also irgendwas auf Quarterback muss ja passieren. Oder ihr wisst ja, ich habe ja schon mein Lieblingsquarterback, der uns den First Overall Pick versaut hat, außer Korn. Ich möchte, dass Drew Lock einfach weiter. Ich verstehe noch gar nicht, warum man Drew Lock noch keinen 30 Millionen Dollar Vertrag pro Jahr gegeben hat, nach der Leistung gegen die Colts. So. Das ist eigentlich absolut Wahnsinn. Dann habe ich jetzt noch eine Storyline, die ich auch noch in der Hinterhand hatte. Einfach, weil ich glaube, dass sie die Football-Welt befeuert und weil sie einfach wichtig ist in der trockenen Phase der Offseason. Ich brauche, dass Brock Purdy die 60,1 Millionen Dollar bekommt, diese Offseason. Weil die Diskussion rund um Brock Purdy, die Twitter-Diskussion, die wilden Argumente, die wilden Zeilen, das Auseinandernehmen des Vertrags, das Reglementieren, das Ranken der Quarterbacks, wer ist wo wie besser, wer ist ein Winner, wer ist ein Leader of Man. Ich brauche das einfach in der Offseason der NFL. Ich brauche ein Thema, worüber alle sprechen und wo auch jeder mitreden will und jeder dann auch am Ende mitredet. Und dann einfach man an einem Donnerstagmorgen aufwacht, wo man nichts zu tun hat, am Abend kommt der Vertrag. Man nimmt erst um 10 Uhr sein Handy in die Hand und verschiedenste Personen aus diesem Twitter-Sphere haben schon 50 Mal hin und her geschrieben miteinander und man kann sich einfach mit dem Kaffee hinsetzen und sich das gönnen. Das ist eine Off-Season-Story.
Und dann kommt Manuel Gräfe.
Ich habe seinen Namen gerade ja nicht genannt, aber ich sage ja, ich habe ja schon immer gesagt, es ist meine Guilty Pleasure. Es ist wirklich meine Guilty Pleasure, dass ich mir diese Diskussion sehr gerne angucke oder durchlese, werden Adrian Franke mit Manuel Gräfe über Brock Purdy
diskutieren. Und dafür hole ich mir digitalen Bilderrahmen mit Stuck an der Seite, mir durchzulesen.
Da musst du dich hinsetzen mit dem Kaffee und das machst du nicht auf dem Handy, sondern musst du einen Laptop für aufmachen.
Ernsthaft?
Dann machst du einen Laptop.
Das musst du eigentlich auf dem Fernseher mit HDMI-Kabel drauf.
Ey, aber der Laptop Twitter für auf, das ist zu gut für Handy.
Wie der Sönke. Das erste, was du siehst, ist Brock Purdy, 60,1 Millionen. Das zweite, was machst du, ist
Twitter aufmachen. Tief durchatmen.
Das zweite, was du machst, Twitter aufmachen. Und dann machst du
den Chamon-Kaffee und dann geht's ab.
Dann machst du noch irgendwie auf dem Ohr, machst du irgendwie so leicht dramatische Musik oder so und dann setzt du dich schön in die Sonne. Vielleicht gehst du sogar ins Café.
Nee, der Hans-Zimmer-Song, während die bei Interstellar auf diesem Planet landen.
Oh. Ja. Aber vielleicht gehst du sogar ins Café, weißt du? Vielleicht gehst du sogar ins Café. Vielleicht sogar organisieren wir Public Viewing, Diskussion Adrian Franke mit allen 49ers-Fans und Manuel Gräfe da vorne an der Spitze über Brock Purdy bekommt 60,1 Millionen Dollar. Das ist ein ganz, ganz, ganz tiefer Wunsch von mir. Weil nochmal, das ist, also unter allen ernsthaften Diskussionen haben wir ja auch irgendwie gelernt, nicht alles wird immer so gut diskutiert und manche Leute sind dann verhärtet, gerade in der Diskussion. Und dann, wenn man sich schon drauf einstellt, da einfach mit Freude und Spaß dran zu gehen, dann ist das Ganze einfach viel besser.
Ein sehr gesunder Weg.
Ja.
So, mein letzter Take. Das ist mein schönster, also für mich der schönste Take. Ist der, und ich finde ihn auch nicht so unrealistisch. Die Auferstehung der Running Backs geht weiter. Und dieses Mal ist es kein anderer als jemand, der schon ein bisschen jetzt leiden musste. Nicht nur, weil er bei einem Team gespielt hat, für das es wahrscheinlich aktuell eher unattraktiv ist zu spielen, weil er einfach nie eine gute Storyline gefühlt herrscht. Und weil er sich schon sehr, sehr schwer verletzt hat, aber es sich da auch zurückgekämpft hat. Nick Chubb geht in der Free Agency zu einer der besten O-Lines der Liga, nämlich zu den LA Chargers, die in der Interior auch noch alles aufbolstern werden und wird dort zu alter Stärke zurückfinden. Geil. Und die LA Chargers als Rusher.
Da haben die Chargers Miles Garrett und Nick Chubb.
In deinem Szenario jetzt, ja.
Dann haben sie alle likable persons aus diesem Franchise einfach nach LA geschifft.
So. Stark. Das ist auch krass. Das siehst du?
Fühle ich.
Das finde ich gut.
Ja. Ich hab mir das Beste zum Schluss aufgehoben. Und wir haben ja die Prozessdiskussion gestern geführt. Und ich musste die jetzt einfach nochmal reinbringen, weil ich einfach wissen will, wie diese Prozessdiskussion in ihre 2.0-Version geht.
Übrigens, das wird irgendwann auch ein T-Shirt werden. Einfach nur das Wort Prozess.
Ja. Ich will, dass die Prozessdiskussion ins 2.0 geht, weil Kirk Cousins zu irgendeinem Team geht und sehr gut Football spielt.
Und Michael Penix im Umkehrschluss nicht.
So.
Junge.
Weil dann ist dieses, du hast 100 Millionen auf den falschen Quarterback geworfen, Argument. Bisschen fragwürdig, das Argument mit Achillessehne war nicht fit, auch ein bisschen fragwürdig. Und dann geht das Ganze in die zweite Runde. Ich weiß noch nicht, welchen Standpunkt ich da einnehmen werde, aber ich brauche es einfach.
Ich brauche das, Kirk Cousins gut spielt. Würden die Falcons da immer noch alles richtig gemacht haben?
Kann ich dir nicht sagen, soweit habe ich noch nicht gedacht.
Nur weil du gesagt hast, nur weil du mit deiner minimierten Informationen, die du hattest, einfach standhaft festbleibst, anstatt Informationen, die du dann im Nachhinein weißt, mit einzubeziehen.
Ich will die Diskussion jetzt nicht aufmachen. Ja. Ich glaube immer noch, das ist ein guter Prozess gewesen. Aber es wäre einfach lustig. Ich fände es lustig.
Doch.
Stell mal vor, Kirk Cousins geht zu den Rams, weil Stafford irgendwo anders hingeht und spielt da nochmal eine Vikings-Season. Einfach so. Weil das kann. Für eine Million.
Ich
lass den Mann ins NFC Championship Game kommen.
Ich find's gut für die Football-Community alleine.
Er kann ja jetzt nächstes Jahr, also sag ich mal so, wenn Kirk Cousins, vielleicht war letztes Jahr zu früh mit seiner Achillessehne und seinem Alter, vielleicht nächstes Jahr ist er ja wieder fit, weil er weiter arbeiten kann. So,
für alle, die sich mal die Quarterback-Doku angeguckt haben, der Mann probiert ja wirklich das letzte Korn aus seinem Potenzial rauszukitzeln. Der ist so desperate nach dieser Lombardi-Trophy. Lass ihn mal Aaron Rodgers in der Offseason angerufen haben. Lass ihn mal hier und da ein bisschen spooky Delfine und was auch immer. Lass ihn mal seine Armstärke irgendwie wieder zurückkommen. So zumindest plus 15% oder so. Dass seine Throw-Power nicht mehr bei 63 ist bei Madden, sondern vielleicht bei so einer 79 oder so. Und lass ihn mal wieder gut spielen.
Ja,
also,
finde ich.
Kann passieren. Ich freue mich auf die Diskussion dann.
Kann passieren.
Gut.
Ich würde mich freuen. Das ist eine Sache, die ich nicht glaube, dass nicht passiert, aber die ich mir wünsche.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Kirk Cousins nach einem Jahr weiter Reha, nach einem Jahr weiter sich aufbauen, fitter ist als im Jahr davor, ist sehr wahrscheinlich. Also es gibt ja, wir können nicht immer von jedem erwarten, dass er nach so einer Verletzung fit wird, dass man diesen Slump aufwiegt. Also deswegen, das macht es ja noch ridiculouser, was die Falcons da irgendwie machen, weil du ja dann wieder diese, also anstatt Patience zu haben bei Kirk Cousins, nimmst du jetzt einfach ja die Klatsche. Und ich würde es mir wünschen für Kirk Cousins. Also ich glaube, Kirk Cousins ist auch für jedes Team, was QB needy ist, eine sehr interessante Position, vor allem, weil du ihn so günstig bekommst. Ja. Also jedes Team, was Kirk Cousins nicht für den Preis jetzt nimmt und das nicht entertaint, ist dumm. Das wäre guter Prozess übrigens. Wenn er muss, Kirk Cousins würde auch für 1,5 Millionen wie Russell Wilson jetzt sein, ne?
Ja.
Ast rein. Do it. So, habt ihr noch was?
Nein. Ich habe alle meine Punkte abgearbeitet.
Dann waren das 30 Storylines, die wir uns wünschen von der Offseason. Nächste Woche geht es dann feucht fröhlich weiter. Das war's aus dem Football-Wohnzimmer von Fokus.
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 Football.
Da draußen sitzt eine Regierungstaube.